Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist, dem immer länger werdenden Podcast über Familie Dr. Kleist, kann man sagen, denn unsere letzte Folge war wieder einigermaßen lang. Ich habe sie hinterher geschnitten und wir landeten, glaube ich, bei einer Stunde 40 oder sowas. Also die ursprünglichen 60 Minuten, die wir uns auferlegt haben, sind immer länger geworden. Eine Stunde 44 und 29 Sekunden. Nicht ganz unsere längste Folge, aber ich freue mich einfach immer, wenn ich mit meinem lieben Freund Konstantin so lange reden kann, der auch heute wieder bei mir ist. Hallo!
Hallo, guten Tag. Es ist auch lustig, weil ich habe dir das ja auch dann, du hast mir das geschrieben, dass die Folgen immer länger, oder wie lang die neue Folge geworden ist. Und ich habe dir auch dann geschrieben, mein Gedanke war, weil die Serie schon nach einem immer ähnlichen und gleichen dramaturgischen Prinzip funktioniert, dachte ich so, wer weiß, wie lange wir noch, also ich hatte immer den Verdacht, unsere Folgen werden mit der Zeit immer kürzer werden, so, und dann hast du ja geschrieben, du hast dir da nie einen Kopf gemacht und ja, du hast recht behalten.
Ja, und selbst wenn, also ich habe ja auch nichts gegen eine Dreiviertelstunde oder so, also ich glaube, ich habe mir vorher eigentlich nie Gedanken gemacht über die Länge. Also wir haben zwar dann irgendwann gesagt 60 Minuten und so weiter, aber ich hatte auch nicht den Anspruch, immer zu sagen, es müssen jetzt unbedingt 60 Minuten werden, selbst wenn wir mal nur 48 Minuten hatten oder umgekehrt, dass man sagt, oh, die 60 Minuten sind aber um, jetzt müssen wir aufhören zu reden. Das macht ja einen Podcast aus, dass man so ein bisschen flexibel ist, was die Länge angeht.
Na, ich dachte, dass es vielleicht irgendwann halt einfach nicht annähernd an die Dreiviertelstunde rankommt. Also, dass man vielleicht irgendwie merkt, okay, man gibt wieder, was passiert ist. Und dann gehen mir die Ideen aus, was man dazu noch anmerken könnte. Und dann ist über, aber die Figuren, also gerade jetzt habe ich das Gefühl, ist die Gefahr gering, weil die Figuren sich ja mit jeder Folge neu weiterentwickeln, vor allem die Figuren, die wir schon kennen. Und von daher, wer uns einschaltet, weiß, es dauert lange.
Die längste Folge ist übrigens die Folge Das liebe Geld. Eine Stunde und 47 Minuten.
Und das, obwohl wir uns keine Sekunde über das liebe Geld unterhalten haben an sich, oder? Also man könnte ja denken, es wäre jetzt irgendwie so eine Wirtschaftsdiskussion geworden, aber das bleibt bei uns außen vor.
Vielleicht werden unsere Podcasts auch immer länger, weil wir ab und zu über die Europameisterschaft sprechen. Ich habe ja jetzt mein letztes Spiel am letzten Samstag gesehen und ja, war wieder ganz cool. Also Achtelfinale ist natürlich nochmal was ganz anderes als Vorrunde. Hat man so ein bisschen diese K.O.-Spielstimmung, die ist natürlich eine andere, wenn die Mannschaft, die rausfliegt, dann auch raus ist oder die Mannschaft, die verliert, dann auch raus ist. Daher sehr intensives Spiel und jetzt steht wahrscheinlich kein weiteres Spiel für mich an, es sei denn, ich kriege noch irgendwie ganz kurzfristig eine Karte. Aber war auf jeden Fall cool, mal so drei EM-Spiele zu sehen. Und die spielerische Qualität, würde ich sagen, war doch auch sehr cool bisher, oder was denkst du?
Ja, also ich meine, sozusagen die Qualität ist gut und ich glaube, sie ist auch sehr viel besser, als sie es bei der WM 2006 war. Das finde ich ja das Lustige, die WM 2006 ist ja vielen in Deutschland so als Sommermärchen in Erinnerung und sowas. Und die Deutschlandspiele waren damals auch gut, aber insgesamt war das damals ein ganz schwaches Turnier spielerisch. Es gab sehr viele torarme Spiele und so. Ah, okay. Und jetzt, das ist ja jetzt schon eine andere Nummer. Du hast ja mal gesagt, dass bei der WM 2010, als wir in der 11. Klasse waren, dass das so das Gefühl war von, man hatte so die Freiheit, alle Spiele zu gucken und das Turnier komplett gut zu verfolgen. Und meintest, so eine Art von Freiheit, die kommt wahrscheinlich nicht nochmal wieder. Ich habe ja damals schon den Verdacht gehabt, dass es cooler gewesen wäre, wenn die WM 2006 in Deutschland, wenn das eigentlich 2010 passiert wäre, weil man das dann nochmal live hätte irgendwie mehr erleben können. Von daher machst du alles richtig, dass du es jetzt sozusagen live mitnimmst. Aber fühlst du dich jetzt noch ein bisschen freier als damals im Schauen der Spiele oder sagst du, nee, EM, WM ist für mich gar kein Vergleich?
Das ist tatsächlich so. Also EM ist für mich immer irgendwie so ein Ersatzprodukt. Das ist immer ganz cool für eine gewisse Zeit. Das war früher so wie heute. Also früher war es so, dass ich halt dachte, als die Mannschaften noch so reduziert waren, also wie viele Mannschaften waren es früher? 16 oder so?
Ja, genau. Ja,
da hatte ich das Gefühl, okay, Vorrunde ist abgespeckt und dann geht es direkt ins Viertelfinale und dann ist es schon fast vorbei. Also das war für mich früher, wegen der Kleine, also der Größe, die nicht besonders groß war, so ein Ding. Und jetzt ist es aber genauso, weil so viele bedeutungslose Spiele sind. Also jetzt hat man zwar noch ein Achtelfinale, aber diese Gruppenphase fühlt sich total bedeutungslos an, so ein bisschen, weil es eben einfach so ist, ja, es kommt halt jeder weiter. So.
Ja, das vor allem finde ich ja, ich stelle mir ja immer die Stimmung sehr komisch vor bei den Teams, die dritter Platz geworden sind Und wissen, es kommt jetzt auf die nächsten, also ich glaube, Albanien hatte das ja auch
Ach so,
2016,
ja.
dieses Wissen, es kann sein, dass man rausfliegt und jeden Tag wird es ein bisschen wahrscheinlicher, dass man rausfliegt und dann war man die ganze Zeit. Also ich finde schon, eine Mannschaft, die weiß, dass sie rausfliegt, sollte irgendwie auch das Recht haben, sofort nach Hause fahren zu dürfen. Gut, gilt nicht ganz für Teams, die eh schon nach dem zweiten Spieltag raus sind, aber wenn du das weißt und selber gar kein Spiel mehr hast und eigentlich nur noch am Gucken, am Warten auf den Abend bist, ich stelle mir also auf die Spiele und ob die anderen Dritten besser sind als man selber, stelle ich mir sehr komisch vor, aber ja.
Es war doch jetzt beim Afrika Cup. Ich habe es nicht wirklich verfolgt, weil Afrika Cup ist, habe ich einmal geguckt und dachte, das ist Zeit, die man nicht wiederkriegt. Aber da war es doch jetzt irgendwie so witzig, dass, glaube ich, die Elfenbeinküste ist in der Gruppenphase Dritter geworden und da war schon ein Riesenskandal, von wegen sind jetzt fast raus und dann sind sie irgendwie noch weitergekommen, weil sie eben nach ein paar Tagen Warten dann noch einer der besseren Dritten waren und haben am Ende das Turnier gewonnen.
Ah, okay, krass. Aber warum
Ne?
Zeit, die man nicht wiederbekommt? Also, war das, weil
Also das waren
taktisch?
Spiele, die, also ich habe jetzt nicht jeden Afrika Cup gesehen.
Ja.
Der letzte ist schon ein bisschen her. Das war, glaube ich, 14, 15, irgendwie so einer. Und dann habe ich noch mal einen danach verfolgt, aber nur so von aus der Ferne, also nicht mit Spielen, die ich wirklich gesehen habe, sondern nur so Ergebnisse beobachtet. Und alle Spiele waren einfach, also zumindest Vorrundenspiele, waren wirklich Grütze und war immer, drei Ergebnisse gab es. 0-0, 1-0 oder 1-1. Das war wirklich, das ging sogar so weit, dass es dann irgendwann mal einen Losentscheid gab, weil alle Spiele in der Gruppe 1-1 geendet waren oder so. Also es war wirklich kein besonderes Spektakel.
Okay.
Und dieser war wohl in Erzählungen, also ich habe jetzt wirklich nur so aus so 11 Freunde am Morgen und solche Podcasts nur gehört. War wohl etwas besser, aber gut, das ist halt Behauptung. Also wenn ich mir die Ergebnisse hier so angucke, es scheinen auch ein paar diversere Ergebnisse dabei zu sein. Auch mal ein 2 zu 3 und sowas. Aber naja gut, wenn ich hier die eine Gruppe sehe, 0-1, 2-0, 1-1, dann ein 4-0 und dann 0-0 und 0-0. Oder hier die Gruppe F, 3-0, 1-1, 1-1, 1-1, 0-1, 0-0. Also so ganz hat sich's nicht verändert. Aber da fand ich den Asien Cup immer viel, viel spannender. Der, vor allem, weiß ich nicht, mit den Mannschaften kann ich, glaube ich, da auch noch ein bisschen mehr anfangen. So mit Iran, Irak, Japan, Südkorea, weiß nicht, was kommt da noch? Vietnam ist wahrscheinlich nicht dabei, aber Saudi-Arabien. Also so ein paar Teams, die so ein bisschen lustig gemischt sind, also auch kulturell. Und ja, das ist eher so mein Ding, wenn ich denn was gucke. Aber jetzt ist ja gerade Europameisterschaft, daher jetzt eben Europameisterschaft. Aber gut.
Genau. Und jetzt Familie Dr. Kleist.
Genau, und da habe ich mir mal den Vorspann angeguckt, weil du meintest, du hast letzte Woche dich gefragt, was es mit dieser Kamera auf sich hat. Und ich
Ja.
glaube, ich habe ergründet, worum es geht. Ich glaube, wenn das nicht noch in einer Folge auftaucht, dieses ganze Bildmaterial, dann erzählt der Vorspann so ein bisschen die Geschichte, wie Christian ein Gruppenbild machen will. Und da geht er zu Lisa und holt sie ab, da geht er zu Piwi in der Praxis und holt sie ab. Und um Tom Radisch noch reinzukriegen, also Hatzfeld, gibt Hatzfeld ihm die Kamera. Und dann geht er weiter zu allen anderen und am Ende kommen dann noch Bernd und Inge an der Tür dazu und dann stellen sie sich alle auf und machen das Gruppenbild.
Okay, ja, und die wahre Geschichte dahinter ist, dass wenn du das, also erstmal sehr, sehr gut festgestellt, krass, die Connection hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber wenn man darauf achtet, sieht man, dass Peavy etwas weiter seitlich steht. Also etwas ab, also
Ja.
minimal ab von der Gruppe. Das hat damit zu tun, dass er auf dem Fotoreal nicht drauf war, weil er krank war an dem Tag, an dem dieses Foto geschossen wurde. Und deswegen wurde er dann noch nachträglich so rein
Sehr geil.
retuschiert. Das hat er mal erzählt in einem Interview, das es auf irgendeiner Messe gab zu Familie Dr. Kleist.
Sehr schön. Ja. Ja, und dann war ja ganz cool, in der Folge hier sind zwei Schweizer Schauspieler. Stefan Bürgi als der Professor Bender und Beat Marti als Konrad Scholl, der Vater der Gastfigur Melanie.
Da muss man vielleicht erwähnen, dass du eine Schweizer Freundin hast. Deswegen ist das für dich immer eine coole Sache. Ja, dann lass uns doch starten und in die Folge mal reingehen. Alles, was
Genau.
nach dem Abspann noch passiert ist.
Hat ja auch lang genug gedauert,
Nach dem Vorspann. Ja.
bis wir jetzt wieder zu Potte kommen. Von
Genau.
daher spielen wir mal unsere Musik ab, die uns einleitet in die Folge 7 der 6. Staffel Spätzünderin. Und wir starten in einem Turnunterricht mit Figuren, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und wir sehen die Turnerin Melanie, also junge Turnerin, irgendwie so 14 oder so. Und sie verletzt sich am Knöchel bei einer Übung. Und wir leiten direkt über in eine Untersuchung bei Dr. von Hatzfeld, der sagt, es war nur ein Hämatom oder ist nur ein Hämatom. Und Christian verordnet 2 Tage Ruhe und Kühlung, aber sonst ist nichts weiter passiert. Und wir erfahren hier, dass die Trainerin, die in dieser Turnszene trainiert hat, auch gleichzeitig die Mutter dieser Turnerin ist, also die Mutter von Melanie. Und es wird erzählt, dass Melanie vor 2 Wochen Grippe hatte, es ihr aber jetzt wieder besser geht. Aber heute Morgen war ihr schummrig und schlecht und fragt, ob das wieder das pfeifersche Drüsenfieber ist. Und Christian sagt, wie vor 2 Jahren. Also ein Arzt, der sofort aus dem Kopf weiß, was vor 2 Jahren bei seiner Patientin war. Also, ja gut.
Ja, wir merken, wer weiß, vielleicht ist es ja so. Ich meine, es ist ja wirklich krass, dass Christian mittlerweile auch wirklich diese Notarzteinsätze noch schiebt. Neben Hausbesuchen und was er immer alles für seine Patienten tut. Vielleicht ist es ja so, dass er in den übrig bleibenden Minuten des Tages noch die alten Patientenakten durchgeht, um zu gucken, falls wieder was auftaucht, dass er da nicht den Anschluss verliert.
Das würde auf jeden Fall erklären, warum er so gestresst ist.
Ja, das stimmt.
Draußen auf dem Flur regt sich ein Patient bei Nora auf, dass sie nicht angerufen hat, um den Termin abzusagen. Aber sie hat angerufen, aber niemanden erreicht. Denn es werden jetzt alle Termine von Peavy abgesagt, der einfach weiterhin verschwunden ist. Und im Gang ordnet Christian der neuen Assistentin, deren Namen ich vergessen habe, die eingestellt wurde jetzt, ein Blutbild von Melanie zu machen. Und weil Nora immer noch dauerhaft am Telefon hängt, also Anke ist sie irgendwie mit dabei, fragt Christian Anke, ob sie immer noch nichts gehört hat von Peavy. Aber nein, dem ist nicht so. Wir hören aber was von Peavy, denn wir sehen ihn jetzt mit Wandersachen durch die Natur laufen, ganz entspannt. Also,
ja. Ja, also er ist jetzt er ist sehr gut ausgestattet. Beim letzten Mal ist er doch sozusagen hauruckmäßig, meint er doch noch, jetzt weiß ich ja, woher der Scheiß kommt oder sowas. Mhm. Hat einfach nur einen Rucksack bei sich genommen und ich weiß gar nicht, ob er irgendwas reingetan hat, vielleicht ein Pullover oder sowas, aber wir sehen ihn jetzt mit Isomatte und die ist auch nicht irgendwie einfach nur im Rucksack drin, sondern oben so also sozusagen wie sagt man das, wenn man sozusagen den Verschluss sozusagen erweitert, die obere Öffnung, damit man den noch da irgendwo platzieren kann. Das heißt, dieser Backpacking-Rucksack muss total voll sein. Er ist auch unten, ist dann auch noch irgendwie was dabei. Und später sehen wir ihn auch noch mit Zelt.
Und mit so einer Camping-Ausrüstung, wo er Kaffee am Feuer kochen kann und so.
Genau, also was ist deine Theorie? Ist er nochmal nachts zurückgekommen und hat sich das geholt? Wäre Nummer 1. Nummer 2 wäre, er ist heimlich in die Villa, wo die Ärzte und sowas alle raus sind, die ganze Familie, hat er vielleicht sich da die Ausrüstung bei denen geholt. Oder Variante 3, er ist zu einem dieser üblichen Outdoor-Läden gegangen und hat sich wirklich für eine lange Reise vorbereitet.
Das würde mir am besten gefallen, weil er dann nämlich einfach wirklich total entgegen der Familie handelt. Also er verplempert sozusagen die Zeit der Praxis, also weil er nicht da ist. Und mit 500.000 Euro Schulden gibt er auch noch mal irgendwie 2.000 Euro aus, um irgendwelche Campingausrüstung zu kaufen.
Genau, damit er weiter der Praxis fernbleiben kann. ja, stimmt, das ist eigentlich die beste Option, das recht.
Ja, der Peavy.
Ja, wird ja, genau, wir werden dann über ihn zu sprechen haben in den nächsten Minuten.
Ja, Anke geht zu Christian, macht sich langsam Sorgen und sagt den Satz, man muss bei Peavy ja immer auf irgendwelchen Blödsinn gefasst sein. Es ist wirklich so schade, dass die Figur so ein Lappen geworden ist in der letzten Folge. Weil er war ja wirklich in den ersten Staffeln so einer meiner Highlights, so ein Junge, der schon ein bisschen reifer ist als sein Alter und so, und jetzt wird das halt so ein Milchbrötchen.
Wir merken. Wir hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Martin ist noch so im Stadionmodus, versucht sich gerade wieder auf die normale zivile Bahn zu kommen, aber ist noch sozusagen im Beleidigungsmut. Auf jeden Fall finde ich es halt lustig, weil wenn man jetzt das vorher nicht wüsste, könnte man denken, Anke ist Christians junge Freundin und die reden beide so darüber, ach, bei Pivi muss man ja immer auf irgendein Blödsinn gefasst sein und so. Das sind ja eher die Worte der Mutter.
Ja.
Und ja, er hat auf jeden Fall, also beim letzten Mal, ich fand es auf jeden Fall speziell, dass er abgehauen ist. Aber dass er jetzt wirklich so eine, so sein, ich sag mal, sich seinen Wandertag erarbeitet, indem er einfach auf rebellisch macht, da hat er echt ein paar Jahre verpasst. Also das hätte er mit 15, 16 mal machen können. Aber da ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt dafür. Wirklich verwunderlich und ja, einfach sehr kindlich. Also wirklich absurd. Ja.
Ja, genau. Man hat so das Gefühl, das müsste jemand machen, der ein bisschen weniger Verantwortung trägt. Und dann
Ja.
könnte man das machen und dann könnte man auch, so wie er später, einfach zurückkommen und sagen, da bin ich wieder. Aber ja,
Ja,
wir werden noch
das
darüber
ist
reden.
ja.
Ja, jedenfalls Stichwort, man muss immer auf irgendwelchen Blödsinn gefasst sein, sagt Christian, wem sagst du das? Und eine ältere Frau wird hereingebracht, die kaum noch Luft kriegt und Schmerzen in der Brust hat. Das ist Frau Fischer und Christian macht erstmal eine Blutabnahme und ein EKG. Ihr Enkel begleitet sie, der ist auch schon erwachsen und geht raus und telefoniert, muss eine Frist verschieben, aber um den geht es in der Folge weniger. Und später sagt Christian, das EKG sieht nicht gug aus, das hier war ein Schuss vor den Bug, eine Herzklappe funktioniert nicht mehr richtig, was aber nicht schlimm ist, das Verfallsdatum ist irgendwann abgelaufen, eine OP würde helfen. Und jetzt geht es ihr besser wegen der Medikamente, aber die OP ist unvermeidlich. Aber sie will die OP nicht, weil sie hat Angst davor, dass ihr Brustkorb aufgeschnitten wird. Und sie hat sich nur so gefreut gerade, deswegen hatte sie den Anfall. Und Christian sagt, eine OP ist unumgänglich. Wenn sie noch weiter Dinge erleben will, sich weiter freuen kann, dann kommt sie nicht drum rum. Dann sind wir bei Melanie in ihrem Zimmer, der Turnerin, und ihre Mutter kommt dazu. Der Name der Mutter wird nie genannt. Ich habe ihn mir dann irgendwann noch hergeleitet, also von IMDb. Offenbar heißt sie Martina, aber das wird nie gesagt, deswegen steht hier immer nur die Mutter. Und Melanie meint, sie kann morgen wieder trainieren, aber sie muss auch noch Hausaufgaben machen. Sie will das alles schaffen. Und die Mutter sagt, besser, du konzentrierst dich auf ein Ziel, erstmal abwarten, was Dr. Kleist sagt. Und sie schickt von den ganzen Turnerinnen die Beste zur Ausscheidung, auch wenn sie besser ist. Also Melanie ist die Frage, ob sie gesund ist. Melanie meint, manchmal fühle ich mich halt ein bisschen schlapp, aber jeder ist doch nicht immer gleich drauf. Dr. von Hatzfeld und Lisa sind in der Kaffeeküche und machen sich Tee, also in der Teeküche. Und Hatzfeld sagt sehr bestimmt, du gehst mir aus dem Weg. Und Lisa sagt, ja, nicht bewusst. Hatzfeld meint, dann eben unbewusst. Wollen wir jetzt hier permanent umeinander herumschleichen? Und Lisa fragt, willst du also jetzt die Lage klären? Und sie dachte, das machen nur Frauen. Und Hatzfeld sagt, er ist eben anders als andere und gießt den Tee auf, sehr behutsam. Und Lisa meint, es ist schön, ihm dabei zuzusehen und trinkt einen Tee mit ihm. Kurz sind wir dann bei Anna und Nora, die draußen auf dem Flur ein Paket öffnen, was bereits vor Stunden angekommen ist. Und Christian kommt auch dazu und das Paket enthält diese Igel-Prospekte, also die, was war das,
Individuelle Gesundheitsleistung oder sowas, ne?
individuelle Gesundheitsleistungen, gegen die Christian ja eigentlich war. Aber seine Tochter war der Meinung, es ist gelebte Demokratie. Da bin ich natürlich jetzt schon interessiert, wer hat hier alles abgestimmt? Weil Pivi ist ja anscheinend nicht da. Der hätte ja dafür
Ja.
abgestimmt.
Ja.
Es sei denn, der hat irgendwie per Briefwahl abgestimmt. Aber
Exakt.
die Frage ist ja auch, lassen Sie seine Stimme überhaupt zählen? Sie wissen ja gar nicht, was der Status ist von seiner physiotherapeutischen Praxis. Christian hat
Ja.
vermutlich dagegen abgestimmt und Hatzfeld und Lisa dafür. Also war es am Ende irgendwie 2-1 wahrscheinlich.
Aber ich meine, der Prospekt muss ja rausgekommen sein, bevor Peavy abgehauen ist. Also du meinst, er könnte nicht beteiligt sein, weil er irgendwie kein Partner ist oder irgendwie sowas?
Nee, aber wir haben letzte Woche ja gesehen, sie wollten abstimmen. Aber letzte
Ja.
Woche kam es ja zu der Abstimmung nicht und Pivi ist am Ende abgehauen, der
Ja,
Frau.
okay, stimmt, ja. Ja, hast du recht, ja. ja,
Also
hast
von
du
daher
recht,
war es
ja,
wahrscheinlich
stimmt,
2
2 zu
zu
1,
1, ja.
ja,
Und das ist
stimmt.
gut, ja, ist gelebte Demokratie. Ob es jetzt so repräsentativ ist, wer weiß. Aber gut, Pivi hätte auch dafür gestimmt in dem Fall. Also wäre es 3 zu 1 gewesen, ja, dann wäre es wahrscheinlich auch dasselbe Ergebnis gewesen.
No.
Christian hat die Unterlagen von Frau Fischer und per Fax sollen die an Michael gehen. Dann nochmal in der Teeküche trinken die beiden Lisa und Hatzfeld also Tee. Lisa sagt, sie ist verheiratet und möchte es auch bleiben. Du bist doch nicht etwa in mich verliebt, oder? Und Hatzfeld stottert, ah, Quatsch, wie kommst du darauf? Wie könnte ich denn in dich verliebt sein? Nein, das sagt er nicht, aber in jedem Fall kommt Anna dazu und entdeckt die beiden und sie bieten Tee an. Sie wollte nur aber nur ein Glas zurückbringen und Lisa sagt, na gut, dann gehe ich mal. Und Anna ist so ein bisschen verwundert, was hier gerade in der Küche los war.
Ja, sie verhalten sich sozusagen auffällig, unauffällig. Also ich finde, das kennt man ja durchaus, dass man mit irgendjemandem redet und eine andere Person soll es nicht mitbekommen. Das können ja auch teilweise irgendwie Geburtstagsgeschenke sein oder sowas für eine Person, die reinkommt. Und bei den beiden, gut, es ist vielleicht zu ernst, als dass man da irgendwie entspannt umschwenken könnte. Aber ja, sie haben jetzt sozusagen das große Problem, Affäre am Arbeitsplatz irgendwie, dass sie das auch nicht richtig hinbekommen. Aber sie verhalten sich beide auch ein bisschen peinlich. Ich finde zum Beispiel Lisas Satz, du willst das klären, das machen doch im Normalfall nur Frauen. Soll er jetzt sagen, ach so, nee, gut, dann lass gut sein, komm. Also,
Ich
das
bin doch keine
wäre
Frau.
ja, genau, da gibt es dann so eine Diskussion. Und seine Reaktion ist genauso peinlich. Ich bin eben anders als die anderen. Die ganze Zeit, also mir fehlt bei ihm auch dieser ironische Unterton. Also auch als er letzte Folge oder vorletzte das Taxi schon geholt hat für Lisa und dann sagt, ich weiß eben, wie man Frauen beeindruckt. Der Satz ist noch nicht mal ironisch in Ordnung. Und dieser Satz jetzt ist auch irgendwie weird und sein da in dich verliebt, nee, wie kommst du denn darauf? Ist auch irgendwie eine, also irgendwie, ich weiß nicht, hast du mal darüber nachgedacht, ob du die beiden als Paar so wirklich vorstellen kannst?
Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe aber noch kein Urteil gefällt. Aber lustig finde ich, ich habe jetzt, weil du die Sätze so auseinander nimmst, gedacht, ein Satz, der auf jeden Fall kommt, ist der Satz von Lisa, es ist schön, dir beim Tee aufgießen zuzusehen. Weil das ist ja wirklich so, sie gibt ihm quasi den Korb und sagt, sie ist verheiratet und möchte es auch bleiben und alles sowas. Und dann sagt sie aber so ganz romantisch, ach, es ist schön, wie du den Tee aufgießt. Also da ist es dann fast wieder die gegenteilige Haltung.
Ja, stimmt. Ich fand es aber in Ordnung, weil ich es auch okay finde, dass man sozusagen die Ambivalenz merkt. Also wo sozusagen also da merkt man ja sozusagen die abwehrende Haltung in Kombination mit der emotionalen Zuneigung, aber die es irgendwie dann doch gibt. Also es gibt Wechsel auch in der Figur von Hatzfeld, die ich schlecht finde und es gibt welche, die ich gut finde. Komme ich auch nochmal später drauf. Und hier finde ich zum Beispiel auch den Wechsel bei Lisa in Ordnung. Glaubwürdig.
Okay. Lisa kommt dann an der Villa an mit ihrem Klapperauto und telefoniert dabei mit Peavy. Also die beiden sind die einzigen, die Kontakt haben. Und Peavy sagt, nee, Lisa sagt, wir wissen alle, dass du die Tendenz hast, immer wegzulaufen. Aber vielleicht ist es an der Zeit, mal irgendwo anzukommen. Und Peavy sagt, er läuft nicht weg, er braucht nur Zeit zum Nachdenken. Und sie melden sich morgen wieder beieinander. Peavy sitzt hier zu sehen mit Lagerfeuer und Zelt in der Natur. Also hier sieht man ihn mit dieser Campingausrüstung.
Aber was man im Hintergrund noch klar sieht, natürlich,
Die
die Wartburg. Die darf
Wartburg.
auch da, die darf auch da. Ich glaube, die kriegen alle Entzugserscheinungen, wenn sie mal keinen Blick auf die Wartburg haben. Nur mal die Frage, stimmt das denn? Hat Piwi die Tendenz, immer wegzulaufen? Ist er sonst schon mal weggelaufen? Also, weil ich fand den
Weiß ich
Vorwurf nicht ganz
nicht.
berechtigt. Also, es gibt ja immer diesen neuralgischen Punkt mit dieser Tenniskarriere.
Ja.
Wo er halt immer sagt, ich kann nichts dafür und sein Vater schafft es aber trotzdem auch hier in dieser Folge später wieder eben das irgendwie so ein bisschen mit so rein zu switchen in den Vorwurf.
Also wenn wir mal ganz, ganz an den Anfang gehen, weiß ich noch, dass, also wirklich erstens paar Folgen, als die Mutter gestorben war. Und da ist ja Chris dann im Grunde weggelaufen, also er ist nach Eisenach gezogen. Und Peavy war derjenige, der sagte, er will zurück nach Berlin. Also er will gerne, er ist hier in diesem scheiß Eisenach und er will nicht sein. Da gab es diese große Streitszene zwischen dem kleinen David Brode und Christian und Francis. Und dann vielleicht ein bisschen weitergehen, als dann seine Freundin diese Fehlgeburt hatte. Da ist er im Grunde so, da könnte man sagen, er ist weggerannt, weil er dann eben gesagt hat, okay, dann konzentriere ich mich jetzt voll auf dieses Tennis und muss hier raus aus Eisenach, um das alles zu vergessen. Da könnte man es vielleicht argumentieren. Bei der Tenniskarriere an sich ist er vielleicht im übertragenen Sinne weggelaufen, weil er danach eben so in diese Depression gefallen ist. Da ist er nur noch auf dem Fernseher gestarrt hat und nur noch irgendwie auf dem Sofa rumhing. Also, dass er da so weggelaufen ist im übertragenen Sinne, dass er eben nichts mehr machen wollte. So. Ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen hart, wenn man ihm das so vorwirft. Also wir haben jetzt nicht so viel gesehen, wo er weggelaufen ist. Ich meine, die Tenniskarriere zu verfolgen, ist ja im Grunde auch ein Vorangehen und nicht ein Weglaufen. Also.
Ja, genau. Also und auch diese Schockphase nach dem geplatzten Traum, die würde ich ihm auch auf jeden Fall gönnen. Eins, also was ich dann weird fand, war so ein bisschen sein Ding in, also er hat eigentlich auch schnell was wieder gefunden, wo er sozusagen aus seiner Verletzung einen Sinn macht, dass er dann anderen Leuten hilft, sozusagen zu gesunden, wenn die so Probleme haben. Aber nee, weglaufen finde ich ist nicht das Motiv. Ich finde, das Motiv ist wirklich zu sehr dieses zu verbissen zu sein in dem, was er will. Und dann zu kopflos zu agieren. Also auch mit Anke hinterherrennen, auch mit diesem Doping bezüglich der Tenniskarriere und sowas, oder diesen Schmerzmitteln, sagen wir es mal so. Irgendwie, das ist nur, ich habe das Gefühl, sozusagen, er ist zu sehr, er rennt zu sehr. Nicht, dass er wegrennt, sondern einfach nur zu schnell losrennt einfach.
Ja.
Aber ja.
Ah, er macht so viele Schritte, dass er selber stolpert.
Sozusagen, genau.
Ja. Dann sind Anna und Christian in einem Restaurant, wo ihnen Hustenbonbons serviert werden. Und Alter. Und Anna erzählt, dass es merkwürdig war zwischen Lisa und Hatzfeld. Also sie hat diesen Moment Christian erzählt und hatte den Eindruck, dass sie bei irgendwas erwischt hat. Und Christian bleibt sehr ernst und sagt: Haben Sie vielleicht nur aus Marmelade gemopst?
Und wie sich in 6 Folgen herausstellen wird, ja.
Genau das war's. Nee, und dann kommt aber der Kellner und begrüßt Anna als Frau Scheller und sagt: Wollen Sie etwa hier essen? Und Annas Mandant ist nämlich der Nazi, der seinen Sohn fast totgeprügelt hätte. Und er fragt sie: Wie können Sie behaupten, dass er unschuldig ist? Und Anna sagt: Ihr Sohn ist Hamid Seldschuk, und erklärt dann dem Orhan Seldschuk, dem Vater: Jeder Angeklagte hat das Recht auf juristischen Beistand. Und Seldschuk sagt, sein Sohn wäre tot, wenn die Polizei nicht zufällig vorbeigekommen wäre. Die Leute drehen am Ende immer alles so, als wenn der Täter nicht schuldig war. Aber es sind ja nur wir Ausländer. Und er möchte sie nicht bedienen und lädt sie aus. Und Christian fragt im Gehen: Ist da was dran? Und Anna sagt: Ihr Mandant, der auch nie benannt wird mit Namen, also es ist erstmal nur er, der Typ, ihr Mandant oder so, er hat gesagt, er hätte sich bloß verteidigt. Allerdings hat er ausländerfeindliche Parolen an die Wand getaggt. Das hat er auch zugegeben und er ist stolz darauf. Und der Sohn von Seldschuk kam dann und hat ihn überrascht. Dann kam es zur Schlägerei, die Polizei unterbunden hat. Und wer da angefangen hat, lässt sich nicht mehr so einfach nachvollziehen. Und sie kann nicht den allerersten Fall von Vogt ablehnen und sich das alles nicht aussuchen. Und Christian sagt: Ja, das ist schon etwas peinlich, während sie gehen. Und stattdessen gibt es dann zu Hause Dosenravioli. Gekocht von Paul mit Tomatenmark und Chili. Paul sagt, das könnte er jeden Tag essen. Christian will ihm mal irgendwas von Vitaminen erzählen. Und Piwi meint, Paul meint, Vitamine werden überschätzt und er muss noch Hausaufgaben machen. Der Abstieg von Restaurantbesuch zu Ravioli ist natürlich sehr steil. Also, ich hätte
Ja.
so, also ich weiß nicht, was für ein Restaurant das war, aber es sah ja schon einigermaßen okay aus so. Und das wird ja jetzt nicht so gewesen sein: Lass uns mal gucken, dass wir unseren Hunger stillen. Ach ja, da hinten ist ein Restaurant, sondern sie werden ja schon gesagt haben: Komm, wir gehen heute mal was essen. Und der Plan B ist dann nicht, vielleicht woanders was essen zu gehen oder sich selber was Schönes zu kochen, sondern Dosenravioli.
Das war vielleicht, ja, ja, kann ich nur zustimmen.
Isst du denn gerne Dosenravioli?
Früher als Kind gerne, also da kann ich Pauls Geschmack nachvollziehen, aber jetzt, also Ravioli an sich sehr gerne, aber es gibt ja diese typischen Tomatendosen-Ravioli, nee, nicht mehr
Ah,
so.
aus
Nee,
der
aber
Dose
es.
direkt, oder?
Ah, nee, das nicht, wenn, dann mache ich mir die schon warm. Also ich sag mal, einmal im Jahr, glaube ich, gibt es das schon noch so. Ich fand es ja ganz schön, dass es sozusagen auch bei denen, wenn bei denen sozusagen in diesem perfekten Haushalt auch mal sowas dargestellt wird, das manchmal so absurd improvisiert wird. Ich hatte, was mich daran so ein bisschen gewundert hat, war, dass ich so das Gefühl hatte, aber wobei die Wege sind ja alle nicht so weit, da macht man sich mal schnell auf den Weg nach Hause, ne? Das ist ja auch nicht
Ja, und es war ja auch noch tags,
das
also.
große Thema, ja, das stimmt. Aber an sich hat mir die Sache, also dass Anna da, also erstmal muss man kurz sagen, es ist auch überhaupt nicht leicht, so ein Mandat abzulehnen. Also nachher, da werden sehr hohe Anforderungen gestellt, dass man, nachdem man ein Mandat angenommen hat, es wieder ablehnen, zumindest wenn der Prozess schon gelaufen ist, läuft, wenn der Prozess läuft. Und ich finde aber diesen Konflikt insgesamt ja wirklich ganz gut, weil es ja moralisch wirklich immer eine heikle Sphäre ist und dass man Anna das hier sozusagen aufbürdet und dass jetzt sogar ein Konflikt kommt mit, also Christian hat ja auch einen gewissen Ruf, finde ich, irgendwie gefällt mir das. Das ist eine schwierige Situation für die Rollen.
Ja, das ist vor allem dann auch schön, wenn es dann am Ende zu der Szene kommt mit Christian und Piwi, wo er dann nochmal aufzählt, was sie alles machen müssen, um irgendwie Geld zu verdienen.
Ja.
Und hier sieht man halt wirklich die Tragweite von Annas Beruf. So.
Ja, total, das stimmt.
Du hattest Sorge, dass wir über keine Themen mehr sprechen werden. Am Ende werden es dann eben doch Fragen wie: Isst du gerne Dosenravioli,
Ja.
die in unserer Re die unseren Review in die Länge ziehen? In jedem Fall, nach der Dosenravioli-Szene, oder da haben wir noch einen letzten Satz zu, nämlich dass Anna ihm, Christian, die Krankenakte hinlegt von Selçuk und gerne seine Meinung dazu hätte, auch wenn er kein Gerichtsmediziner ist, ob man irgendwie sagen könnte, dass er sich vielleicht nur verteidigt hätte. Also, ob es jetzt Abwehrverletzungen sind oder wie auch immer. Darum geht's, glaube ich. Nachts liegt Lisa noch wach und Michael kommt ins Schlafzimmer, hat eine komplexe OP von einem, Zitat, Idioten, der dachte, er sei Rennfahrer. Und wir müssen ihn dann wieder zusammenflicken. Und auch morgen hat er einen irrevollen Tag und wünscht deshalb direkt gute Nacht und Lisa macht etwas nachdenklich das Licht aus. Das ist, glaube ich, hier so die Szene, wo mal wieder gezeigt wird, im Grunde genommen ist so ein bisschen auch der Ofen aus bei Lisa und Michael. Also die Leidenschaft ist so ein bisschen dem Alltag gewichen. Und Hatzfeld ist so ein bisschen das Gegenteil, auch wenn der wahrscheinlich genauso Arbeit hat, genauso viel Arbeit hat wie Michael, hat er so ein bisschen diesen Touch von einem Abenteuer für diese.
Ja, total. Also man kann sich schwer vorstellen, man könnte sich voll vorstellen, wenn es jetzt dazu kommt, dass Lisa und von Hatzfeld zusammenkommt, dass es die gleichen Diskussionen auch gibt in der Mittagspause. Ja, aber wer kümmert sich denn dann? Und Michael bringt Rosalie nachher und bla bla. Und die kann jetzt auch nicht bei dir in der Praxis sein. Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Also die Diskussionen, glaube ich, blieben die gleichen.
Ja, vor allem, weil der Beruf ja auch noch so ähnlich ist. Ja.
Ja, das stimmt.
Und Hatzfeld wäre in so einer Diskussion, in so einem Streit wahrscheinlich wesentlich unangenehmer als Michael.
Ja, das ist wahr.
Anna und Christian sind auch noch wach und Christian hat sich die Akte angesehen. Er meint, es deutet nicht auf Selbstverteidigung hin. Und Anna kommentiert, ihr Mandant ist im Kampfsportverein und hat diverse Auszeichnungen. Und Christian meint, dann weiß er ja, wo er hintreten muss. Die Staatsanwaltschaft hat nichts gesehen, meint Anna, weil es nur so ein Routinefall ist. Man hat da gar nicht so genau hingeguckt. Christian meint, Selçuk könnte recht haben. War vielleicht wirklich kurz davor, dass der Mandant Selçuks Sohn totschlägt. Und Anna sagt, sie hat das Mandat nun angenommen. Jetzt ist es ihre Pflicht, ihn so gut wie möglich zu verteidigen, egal was sie persönlich darüber denkt. Am Tage wird Melanie erneut von Christian untersucht und der Labortest ist da. Alle Werte sind im Normalbereich, es gibt keinerlei Anzeichen für eine Infektion und kein pfeifersches Drüsenfieber. Melanie meint, ihr Fuß ist jetzt auch wieder okay, aber sie ist morgens nicht aus dem Bett gekommen, fühlt sich manchmal nicht so gut, aber hat keine Schmerzen. Christian meint, zur Sicherheit sollten wir noch einen Schilddrüsenhormontest machen. Warst du denn schon mal beim Frauenarzt? Und Melanie verneint. Darum gehen sie rüber zu Lisa, die dann einen Ultraschall macht. Gebärmutter ist noch kaum entwickelt und sie hatte auch noch nicht ihre erste Periode. Die Mutter Martina meint, ihre erste Periode war mit 16. Gut möglich also, dass es bei Melanie auch so lange dauert. Und Lisa meint, wir können ja mal das Knochenalter bestimmen. Und die Mutter dachte immer, dass das mit Hormonen zu tun hat, also die Pubertät. Aber Lisa meint, es hilft uns, ein Gesamtbild zu bekommen, denn der Östrogenspiegel verändert sich erst viel später. Dann ist Frau Fischer bei Michael in der Klinik und Michael will eine transfemorale Plattenimplantation machen. Die ist ziemlich harmlos, minimalinvasiv. Da braucht sie nicht mal eine Vollnarkose, kann sich das mit ihm zusammen auf dem Monitor anschauen, aber das möchte sie dann lieber doch nicht. Und Michael erklärt weiter, wie die Operation funktionieren wird und Frau Fischer ist erleichtert, dass nicht der Brustkasten aufgesägt wird. Doch dann betritt Professor Bender den Raum und will mit Michael reden und sie gehen auf den Flur. Der minimalinvasive Eingriff, der ist wesentlich teurer und die Krankenkassen stellen hohe Anforderungen. Daher ist in seinen Augen dieser Eingriff nicht gerechtfertigt. Die Patientin ist nämlich gesund, bis auf die Herzprobleme, und deswegen kann er die OP so nicht genehmigen. Eine konventionelle OP wäre ausreichend. Und Michael erwidert, er kriegt aber von der Patientin nur die Einwilligung für dieses Katheterverfahren. Und Bender meint, wir kriegen von der Krankenkasse aber nur die Pauschale für den konventionellen Eingriff. Und Michael meint, wenn sie keine neue Herzklappe bekommt, dann stirbt sie. Und Bender ist der Meinung, wenn Michael ihr das klar macht, dann wird sie auch einer konventionellen OP zustimmen. Worauf Michael aber meint, dass Christian das seit Jahren probiert, sie davon zu überreden. Und Bender meint, vielleicht ist er zu sanft. Jedenfalls, wie auch immer, die OP machen sie so nicht. Wenn sie auf diese andere Methode besteht, dann müssen sie sie verlegen, und sagt noch den Satz, das ist eine Dienstanweisung. Tja, Herr Bender, Professor Bender, ich glaube, wir haben ihn ja schon einmal relativ vor langer Zeit gesehen. Da hat er ja auch schon so einen etwas kritischen Auftritt.
Bei ganz vielen Filmen denke ich so, schade, dass sich hier diese und jene Charaktere nicht begegnen. Dass die mal, also zum Beispiel, ich nenne mal irgendein Beispiel, das ich auch neulich hatte, bei Harry Potter. Ich weiß nicht, hast du Harry Potter verfolgt, geguckt?
Ja, hm.
Da zum Beispiel, dass man sich so denkt, ich würde einfach gerne, dass Dudley Dursley und Draco Malfoy mal miteinander zu tun haben. So, weil das einfach sich schwer vorzustellen ist, wie die beiden irgendeine Art von guter Connection zueinander haben. Und bei Familie Dr. Kleiss ist das, finde ich, Bender und Hatzfeld. Also die
Ah.
beiden möchte ich nicht erleben in der Diskussion, weil von Hatzfeld ist ja schon den Patienten sehr zugeneigt, ist aber auch extrem arrogant, und die gleiche Arroganz hat hier Bender, allerdings wirklich mit seiner kalten Wirtschaftsdenke. Das finde ich schade, dass wir die beiden zumindest, vielleicht kommt das noch, weiß ich also gar nicht, aber an sich werden wir die, glaube ich, nicht sehen. Und ja, die beiden, da würden zwei aufeinandertreffen, wo es, glaube ich, knallen würde.
Es ist eh immer schön, wenn so, das sind ja jetzt zwei Beispiele, wo quasi Antagonisten aufeinandertreffen.
Ja,
Und
genau.
dann ist es natürlich immer spannend, wer ist sozusagen unser Arschloch? Also, wir wissen, die beiden sind halt irgendwie Arschlöcher, aber wir können ja vielleicht eine Seite einnehmen und erfreuen uns daran, dass das Arschloch halt von dem anderen Arschloch Sachen einsteckt. So.
Ja, genau.
Also, das ist manchmal wirklich ganz cool.
Minus und Minus ergäbe in diesem Fall halt, also, warte mal, ach Gott, jetzt muss ich mal auch richtig aufpassen, das bitte
Jetzt wird's interessant.
rausschneiden. Warte mal, Minus, ich sag jetzt nichts. Wie ist denn das, Martin? Sag mal kurz, Minus und Minus ergibt Plus.
Nee.
Nee, mal, aber das ist ja Quatsch. Minus mal, minus ergibt ja nicht plus. Nee, ich bin sorry, ich bin noch
Wir sind
durcheinander.
zu lange raus aus der Schule.
Ja, genau.
Na, ich glaube, wenn du minus 6 mal minus 6, das ergibt eine positive Zahl, oder?
Weiß ich, ja, genau, ja. Das wäre dann
Ja.
36.
Also
Ja,
minus mal
stimmt.
minus ergibt plus, ja.
So, jetzt haben wir es wieder, ja. Oh,
Das muss so
Hilfe.
drin bleiben, das kriege ich nicht sortiert.
Okay, ja, auf jeden Fall Minus mal Minus wäre in diesem Fall auch wieder Plus. Ja.
Genau, so wie man es ja weiß, eigentlich.
So wie man es weiß,
Melanie und ihre Mutter gehen die Treppe hinunter und Melanie wird ein bisschen schlecht und die Mutter sagt, wenn ihr das alles zu viel wird, dann nein, Melanie geht's schon wieder besser, hat einfach schlecht geschlafen. Qualität kommt von Qual, das sagst du ja immer. Sagen wir auch immer zueinander.
ja, genau. Deswegen
Doktor.
macht der Podcast ja auch so viel Spaß.
Genau. Verquält und altbacken.
Ja.
Hatzfeld und Lisa gehen die Röntgenbilder durch und Melanie hängt dem Durchschnitt hinterher, sagt einer der beiden. Es gibt keine Anzeichen von Pubertät, sie ist biologisch ein Spätzünder, psychisch aber sehr weit. Sie weiß genau, was sie will. Und Hatzfeld sagt, es geht ihr nicht gut, aber sie würde sich lieber eine Hand abhacken, als das zuzugeben. Hier ist mir aufgefallen, Marie Seiser klingt erneut extrem erkältet in dieser Folge. In dieser, nicht in der ganzen Folge, sondern in dieser Szene. Und sagt hier, wird Melanie vielleicht zu irgendwas gezwungen? Und Hatzfeld meint, nein, wenn, dann zwingt sie sich selbst. Und es klingelt Lisas Telefon, sie geht ran, Michael ist dran und sie macht gleich Pause. Michael will was besprechen. Dann in einer der nebensächlichsten Stories dieser Folge sehen wir Paul auf dem Schulhof wieder die Brote tauschen. Und der größere Junge, der Puddingdieb aus der anderen Folge, der braucht seine Hilfe mit einer Freeware, die er, Achtung, nicht auf sein Handy gezogen kriegt. Ja, so redet mein 60-jähriger Vater auch.
Ja. Da werden einfach Begriffe, also in diesem Fall, das klingt ja, soll ja, glaube ich, so sophisticated klingen, aber für sich genommen, was ist dein Problem? Ne? Also, es kann ja eigentlich auch nur eine App sein, oder? Also.
Ja, vielleicht irgendeine Kindersicherung oder so, vielleicht die jemand umgehen muss oder so.
Das wäre natürlich interessant, wenn ausgerechnet dieser Pornotyp eine Kindersicherung jetzt umgehen muss.
Ja, stimmt. Ja. Naja, aber das war auf jeden Fall wieder, also ich weiß noch nicht mal, ob ich in der Schulzeit 2010 nicht auf die Fresse bekommen hätte oder zumindest ausgelacht worden wäre, wenn ich gesagt hätte, ich habe es auf mein Handy gezogen. Die
Ja,
Formulierung.
stimmt.
Aber der Junge hat später noch eine interessante Formulierung.
Freue
Fortsetzung folgt.
ich mich schon jetzt drauf.
Doch erstmal sitzen wir mit Michael, Lisa und Christian in der Praxisküche und Michael hat von dem Problem mit Bänder erzählt. Christian fragt, ob sie die Patientin wirklich vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegen können, aber Michael meint, sie müsste nach Kassel, denn im Umkreis, vor allem auch in Erfurt, ist für Wochen alles ausgebucht. In Kassel wäre sie aber ganz allein, der Enkel könnte nicht für sie da sein und Christian meint, dann ist doch alles entschieden, wir machen es hier, nach dem Katheterverfahren. Der alte Schlawiner wieder hier. Ja, du kannst doch deinen Job aufs Spiel setzen, es geht ja um den Patienten. So.
Ja, da hat er nachher auch nochmal einen schönen Einsatz. Was aber hier ja generell ist, muss das ja für Lisa, also ich meine, selbst verschuldet, kein Mitleid, aber eine sehr unangenehme Situation sein. So dieses, ich finde ja eigentlich so dieses Pausengespräch zwischen denen sehr nett. Also eigentlich auch sehr cool, dass Michael sozusagen sagt, okay, ich verbringe jetzt auch meine Pause mit ihr. Aber natürlich blöd, ne? Die Affäre ist ein Zimmer weiter.
Ja,
Also
stimmt.
der hätte ich sogar gedacht, dass sie da so einen Moment erzeugen. Ne? Also es wäre ja so dramaturgisch gesehen fast nicht sinnvoller, aber sozusagen, dass jetzt Anna die beiden sieht, hätte man jetzt genauso gut Hatzfeld jetzt mit einbinden können in die Sache. Und dann wäre es natürlich nochmal auffälliger irgendwie gewesen, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ich finde es aber ganz schön, dass nicht der Mann das irgendwie langsam herausfindet. Im Gegenteil, der hat ja da irgendwie mit diesem Taschentuch, das er in der Wäsche gefunden hat, relativ schnell so gesagt, okay, ja, alles klar. Sondern dass eine Begleitperson das rausfindet und dann in die Zwickmühle kommt, ob sie was sagt
Ja.
oder ob sie vielleicht irgendwie die Flöhe husten hört und so.
Ja, das
Also,
stimmt.
ja.
Hast du auch recht, ja.
In jedem Fall fragt Lisa, ob Michael es machen würde, seinen Job zu riskieren und für diese Patientin. Und Michael meint, letzte Woche hat er das Leben von Herrn Knapp riskiert, wegen Bänder und seinen Budgetrichtlinien. Und da hat er sich geschworen, nie wieder. Und Christian schlägt vor, dass Michael Anna doch mal den Arbeitsvertrag zeigt. Dann weißt du, was im Falle einer Entgegenhandlung gegen diese Dienstanweisung auf dich zukommt. Und das, so verbleiben wir erstmal. Dann sind wir im Turnunterricht und eine andere Turnerin, ich glaube, die heißt Jessica, macht einen Fehler, entschuldigt sich bei der Trainerin, also bei Martina, und meint, sie hat ihre Tage, woraufhin sie sagt, die Trainerin, ja und damit hat sie ihre gesamte Olympiaquali durchgeturnt. Und Melanie ist dran, braucht einen zweiten Anlauf und es gibt einen kurzen Konflikt mit der anderen Turnerin zwischen ihr und der Mutter, weil sie meint, die Mutter pusht sie. Und dann springt Melanie die P Figur aber perfekt. Ist sogar die Schauspielerin selbst, die die Figur macht. Also offenbar eine, die Turnerfahrung hat. Und die Mutter meint, damit fährt sie zur Ausscheidung. Also wenn sie das so hinkriegt. Christian kommt in die Praxis in Notarztkleidung und trifft dort auf Peewee. Und jetzt können wir schon mal die Boxhandschuhe bereithalten.
Ja.
Denn es folgen einige sehr heftige, ja, Schläge hier von Christian gegen Peewee. Erstmal sagt er, was machst denn du hier? Und Peewee will gerne mit ihm reden. Christian kann nicht sofort, ist spät dran. Und deswegen fragt Peewee, ob es morgen vor der Arbeit ginge. Denn morgen ist er wieder da. Und er redet auch gleich mit Nora, dass sie alle seine Patienten anruft. Und Christian meint, Nora, hast du schon genug Ärger gemacht? Und Peewee sagt, naja gut, dann rufe ich sie eben selber an. Und Christian dreht sich zu ihm und sagt, du glaubst wirklich, dass du so weitermachen kannst, als sei nichts gewesen, oder? Hast du eine Vorstellung, was hier los war? Ich fahre Notarzt-Sonderschichten, Anna schlägt sich mit Nazi-Mandanten rum und Lisa und Michael haben größte Schwierigkeiten, ihr Privatleben mit ihrem beruflichen unter einen Hut zu kriegen. Und was machst du? Wegen dir verlieren wir Patienten. Und Peewee hat ein gutes Argument, als er sagt, Mann, tut mir leid.
Ja, er sagt es auch in einer ganz furchtbaren, da steckt so ein bisschen was jugendlich Zickiges drin und auch wirklich überhaupt nicht in der Lage, so sich zu erklären. Aber komme ich gleich nochmal zu.
Ja, Christian hat es genauso gesehen wie du und sagt, du denkst immer, damit hat sich alles erledigt, ne? Einmal tut mir leid sagen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Und Pibi sagt, er hat Lisa eine SMS geschrieben, aber Christian meint, darum geht's doch nicht. Seitdem du die Tenniskarriere an den Nagel gehängt hast, und Pibi unterbricht ihn, dafür konnte ich doch nichts. Nein, sagt Christian, dafür nicht, aber für alles andere eben schon. Und dein ewiges Selbstmitleid ist so unerträglich. Und Pibi sagt, wenn du schlecht drauf bist, dann lass es nicht an mir aus.
Der Satz ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Ja.
Ja, und Christian, den letzten Satz der Szene sagt, das sagt ausgerechnet derjenige, der vor seinen Problemen wegläuft. Werd erwachsen, sonst ist in der Praxis für dich kein Platz.
Also klassischer Fall von so ganz schlimmem, so knapp immer aneinander vorbeireden. Auch dieses Dist und bei Peewee, also Mann, tut mir leid, auch wenn du schlechte Laune hast, dieser Satz. Es ist echt witzig, wenn ich mit dir spreche, fallen mir immer auf, wie krass diese Sätze eigentlich sind. Wenn man jetzt aber mal überlegt, also Peewee geht weg aus einer Wut heraus und kommt zurück und es tut ihm alles so ein bisschen leid und er sagt nichts. Er sagt ja selber, ich laufe nicht weg, ich bin jetzt sozusagen hier, um mir Gedanken zu machen. Und sich der Situation irgendwie klar geworden. Was ist dabei rausgekommen? Nichts, oder? Nichts. Also, wenn er jetzt sagen würde, du Anke, pass auf, wenn du noch mal mit meinem Vater redest, dann ist es zwischen uns vorbei. Wenn sowas, ich habe das als, werte das als Betrug. Fände ich nicht ganz korrekt, aber so, lassen wir, so würde ich dann so stehen lassen. Wäre geschenkt. So, wenn er zu Christian kommt und sagt, Christian, ich habe überlegt, du empfiehlst hier hinter meinem Rücken, redest du mit meiner Freundin darüber, wie meine Zukunftsplanung auszusehen hat. Dann möchte ich nicht mehr in dieser Praxis sein. So, auch geschenkt. Aber nichts von dem passiert.
Ja, was halt wirklich komisch ist, ist, also ich finde die Szene an sich gut, weil er kassiert hier endlich mal die ganze Breitseite, die er eigentlich seit Wochen verdient. So. Im Grunde
Ja.
sagt ja Christian auch nichts Falsches. Also
Ja.
wäre er jetzt nicht der Sohn von Christian, also wenn jetzt zum Beispiel Hatzfeld einfach von jetzt auf gleich mal verschwinden würde für mehrere Wochen, es wäre schon ein Kündigungsgrund.
Ja, das stimmt,
Und
das
deswegen,
stimmt.
also nur weil er Lisa eine SMS geschrieben hat, also gut, die private Sache ist ja irgendwie so ein bisschen geteilt. Also das heißt, losgelöst von der beruflichen Seite. Die private Seite ist halt die, dass er eben vor seiner Freundin wegläuft und auch seinen Vater gerade nicht sehen will und so. Aber dass er damit auch das Geschäft riskiert, ist natürlich eine ganz andere Seite. Und wie gesagt, das ist für mich schon ein Grund, irgendwie auch darüber nachzudenken, was er Christian auch tut, ob in der Praxis eigentlich Platz für ihn ist. Aber zum Beispiel lustig ist, Piwi will mit ihm reden am Anfang der Szene und Christian sagt, er hat keine Zeit. Aber Christian schafft es dennoch, alle Sachen auf den Tisch zu kriegen in der kurzen Zeit, die sie haben, also alle seine Kritik an ihm, die er hat. Also das Gespräch führen sie in gewisser Weise, aber Christian erzählt nur. Piwi hätte ja die Möglichkeit zu antworten, aber Piwi sagt stattdessen nur, Mann, tut mir leid und ich glaube, ja, wenn du schlecht drauf bist und so. Also er hat ja anscheinend gar keine Argumente, oder? Also sonst
Genau.
würde er sie ja vorbringen, weil das Gespräch findet ja statt gerade.
Ja, total. Ja, genau. Man wüsste gerne, was Christian gesagt hätte, was wäre passiert, wenn Christian jetzt ihm den Auftakt gelassen hätte, sozusagen, ne?
Wenn Christian gesagt hätte, ja, dann rede halt, was
Ja.
Pivi dann gesagt hätte. Ja.
Ja, tut mir leid.
Ja, genau. Ich war halt nicht da, aber morgen bin ich wieder da.
Ja, ja, genau. Und übrigens, vielleicht kam auch die Idee, ob er doch wieder diesen Wandertag, ob man ihn für die Praxis generell einführen will. Eine Sache sagt Piwi auch, die mich total stört, die ich ja total nicht abkann. Ich finde, man kann bei Diskussionen ganz viel tun. Man kann streiten für seine eigene Meinung, man kann sich entschuldigen und sowas. Aber ich finde, ich hasse es, wenn Leute Nebenspuren, vielleicht habe ich dir das auch schon mal gesagt, auch schon mal in dieser Folge, ich weiß gar nicht, wenn Leute sozusagen gerade fühlt es sich für mich so ein Déjà-vu-mäßig an, dass wenn Leute sozusagen eine Dis Diskussion destruktiv gestalten. Also wenn Leute nicht über den Inhalt so richtig reden. Und Christian macht ja diesen Satz, fängt er an, seit du die Tenniskarriere beendet hast, da steckt gar kein Vorwurf drin. Mhm. Er sagt ja erst sozusagen, mit diesem Abschnitt beginne ich jetzt sozusagen meinen Vorwurf, ab dem, was jetzt passiert. Und dann sagt Pivi, dafür konnte ich nichts. Mhm. Das hat auch niemand gerade gesagt. Und daran merkt man, dass er gar nicht interessiert daran ist, die Diskussion so zu führen, sondern irgendwie das zu zerstören, irgendwie gar nicht wirklich so diskutieren will. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn Leute immer so den Punkt, Nebenpunkt kritisieren, der in dem Fall gar nicht zur Debatte stand. Aber ja, um die Diskussion so ein bisschen zu verschieben.
Ja.
Das kann ich, da bin ich ganz allergisch bei sowas.
Ja. Also, Pivi kommt nicht gut weg.
Nee.
In dieser Folge. Ja, aber Christian hat auf jeden Fall gute Argumente. Gut, fahren wir fort von dieser hochemotionalen Szene zu Melanie und Jessica in der Umkleidekabine, die beiden Turnerinnen. Ja, auch schöne Jugendsprache hier wieder. Jessica sagt, wie wir das auch immer gesagt haben, lass stecken, egal was du sagen willst. Herzlich willkommen im Jahr 1970.
Exakt.
Melanie wollte gar nichts sagen, aber Jessica meint, deine Mami nutzt es wieder aus, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Morgen hätte ich das hingekriegt, nur heute eben nicht. Aber was erzähle ich das einem kleinen Mädchen wie dir? Guck dir nur deine rosa Klamotten an. Du bist eine Prinzessin auf dem Kindergeburtstag. Und Melanie erwidert, du weißt, dass ich schlicht besser bin als du. Und Melanie kriegt aber einen Schwächeanfall und tatsächlich pinkelt sie sich in die Hose. Und Jessica meint, und so ein Baby willst du den deutschen Meisterschaften.
Ja, schon echt eigentlich eine sehr heftige Szene. Ne?
Eigentlich schon. Es wäre halt schön, wenn sie in dem Stil geschrieben worden wäre, den wir bisher gesehen haben. Sprachlich auch und nicht mit Lass stecken und so.
Also, stimmt.
Abends steht Pivi an Ankes Hotel und fängt sie ab. Eine Szene, die wir, glaube ich, genauso schon mal gesehen haben. Dass sie so dass sie so das Hotel verlässt, geht und er dann so sagt, hey, und sie sich umdreht und
Ihm eine knallt.
In diesem Fall, ja.
Ich wollte nur sagen, beim letzten Mal war es diese komische Frage, Singapur, mit oder ohne mich? Aha. Irgendwie sowas, das war, glaube ich, ja.
Jetzt ist eher die Frage, Anke, mit oder ohne ihn? Aber im Fall fängt er sich erstmal direkt eine Ohrfeige von ihr und sagt, die habe ich wohl verdient und sie gehen gemeinsam los. Würde ich trotzdem sagen, ist so eine Filmszene. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was im echten Leben passieren würde, dass er erstmal eine Person in der Partnerschaft der anderen einen Schlag ins Gesicht verpasst und dann so, okay. Also, mir ist das noch nie passiert und ich würde es auch nicht wollen.
Nee, also mich würde auch sozusagen, das wäre, also Pivi, er entschuldigt sich für korrekte Anschuldigungen und sagt hier, wenn du schlechte Laune hast, lass das nicht an mir aus. Wenn er aber geschlagen wird von seiner eigenen Freundin, dann sagt, das habe ich wohl verdient. Es wäre auch cool, wenn er ihr gegenüber gesagt hätte, du, wenn du schlechte Laune hast, dann lass es nicht an mir.
Genau, auf. Das wäre eine gute Reaktion gewesen. Genau, und Anke gesagt hat, war nicht wegen dir. Ich hatte einen stressigen Tag. Und wie gesagt, Mann, tut mir leid.
Ja, hier müsste man nicht viel verschieben, um zu einem wirklich kuriosen Dialog zu kommen. Ich finde auch, ich habe auch darüber nachgedacht, da Anke dafür den Dahlmann zu geben, weil ich finde, dass die körperliche Gewalt das nicht in Ordnung ist. Also wir erleben ja wirklich hier die gesamte, also zwischen den beiden erleben wir von Heiratsantrag und Flugzeugen in der Entfernung, die mit Heiratsanträgen bis hin zu körperlicher Gewalt erleben wir bei den beiden auch so eine ganz breite Range. Ne? Also,
ja, es wäre noch interessant gewesen, hätte Christian direkt zugeschlagen.
Ja, stimmt.
Wie steht da, ey, ich will mit dir reden.
Das
habe ich wohl verdient.
Und Anke sagt, du, für dich ist in meinem Hotel kein Platz mehr. Und alles ist völlig, einfach nur, weil die Dialoge vertauscht haben.
Ja, das wäre doch fast so eine interessante Schnittaufgabe.
Ja, stimmt. Aber wo du eben so meintest zu der Redewendung Lass stecken, willkommen im Jahr 1970, würde ich auch Anke sagen, willkommen im Jahr 1970, wo irgendwie Gewalttätigkeiten gegen Kinder noch noch weniger verrufen waren als jetzt.
Gegen so Kinder?
Wie wir es ja. Ich möchte es anders sagen, häusliche Gewalt
Ja,
vielleicht.
ja.
Tivi, sorry, ich sehe ihn jetzt schon als Kind.
Okay, ja. Apropos Kinder, Melanie sitzt auf der Treppe vor der Praxis, ruft ihren Vater an, aber der ist nicht erreichbar. Und Lisa entdeckt sie, meint, es ist schon Feierabend, aber bittet sie dennoch mal herein, als sie hört, etwas sei passiert. Und sie betreten die Praxis, wo wir wieder das Blumenduett hören. Also Hatzfeld hat wieder die klassische Musik auf Anschlag gedreht. Und Lisa ruft ihn und fragt ihn, ob er denn eigentlich nie Feierabend macht. Und er sagt, er kann besser arbeiten, wenn es ruhig ist und keine Patienten da sind. Melanie erklärt, dass ihre Mutter nicht weiß, dass sie hier ist in der Praxis. Und Hatzfeld fragt rhetorisch, dir geht es nicht so gut, wie du tust, oder? Aber du kannst es nicht zugeben, weil du sonst die deutsche Meisterschaft aufs Spiel setzt. Aber dann haben auch die besten Ärzte keine Chance. Und Melanie gibt zu, dass sie doppelt sieht, dass ihr Bein zittert, sie hat sich bepinkelt und das einfach so, und es ist auch schon häufiger passiert. Was ist los mit mir? Bevor wir das erfahren, sind wir dann bei Christian, der nachts nach Hause kommt und Anna ist noch wach. Also Christian kommt von der Nachtschicht mit dem Krankenwagen als Notarzt. Hast du darauf geachtet, welche Uhrzeit im Hintergrund an der Wand hängt?
Nee, sag mal.
Die wilde Nachtschicht. Also es sei denn, Anna hat den ganze Nacht durchgemacht, ist die Nachtschicht 21:15 beendet.
Ja, es ist aber auch so, also, ja, so ist das halt beim Krankenwagen. Die
Ja.
Frage ist, wie heißt die Schicht zwischen 22 und 6 Uhr? Was würdest du vermuten?
Ja, weiß ich nicht, tiefe Nachtschicht oder Mitternachtsschicht.
Ja, stimmt. Aber das ist eigentlich echt ein fetter Fehler, muss man mal sagen. Also, weil das kann ja wirklich nicht sein, dass die Nachtschicht in Eisenach. Also schön, wenn die wissen, dass ab um 10 bis um 6 Uhr niemand krank wird und niemand einen Unfall hat. Alles super, aber unglaubwürdig,
Wer weiß, wie die Schichten eingeteilt
ne?
sind, da müssten wir mal fragen. Vielleicht hier so Sebastian Otto oder so, der sowas ja macht. Aber also vielleicht gibt es ja so ein Schichtsystem, was so ist. Aber dann würde es, glaube ich, eher Abendschicht heißen oder sowas, ne? Und nicht Nachtschicht. Also vielleicht gibt es
Ja.
eine Schicht von 18 bis 22 Uhr, obwohl es sind nur 4 Stunden. Oder vielleicht von 16 bis 22 Uhr und dann eben noch eine Nachtschicht. Aber dann wäre es, wie gesagt, eher eine Abendschicht. Aber naja.
Ja, also ich sag mal, wenn wir, ich glaube, die Teilung 12 Stunden, also ich weiß es auch von einem Nachbarn, ich glaube, der hat 3 Einsätze die Woche, à 12 Stunden. Aber selbst
Ah.
wenn dem so wäre, dann wäre ja nicht die Schicht zwischen 10 und 22 Uhr die Nachtschicht, sondern die zwischen 22 und 10.
Ja.
Also es gibt, ich glaube, ich sag mal, da kommen wir, glaube ich, nicht raus. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Oder vielleicht hat sich ja Christian ein Beispiel an seinem Sohn genommen und macht frei. Jetzt das neue Kleist klingt.
In jedem Fall sagt Christian, er ist todmüde und lässt sich dennoch auf ein Glas Wein ein. Und Anna erzählt, sie hat ihren Mandanten, den Typ, sagt sie hier, damit konfrontiert mit den neuen Fakten und er hat es nicht zugegeben. Er sagt, er hätte nie die Absicht gehabt, ihm etwas anzutun, aber an der Tür hat er ihr gesagt, dass sie sich nicht so einen Kopf machen soll, da es ja nur einen Kanaken erwischt hat. Und sie würde am liebsten hinschmeißen, aber will nicht, dass er noch mehr Notarztschichten von 18 bis 22 Uhr schieben muss. Christian hört sich das alles an, aber sagt, du bist so müde, können wir bitte nach oben gehen, sonst er kommt gar nicht mehr zum Schlafen. Noch in der Praxis abends ist jetzt Konrad da, der von Beat Marschi gespielte Vater von Melanie. Und er meint, dass Melanies Mutter sie zu sehr unter Druck setzt, auch wenn Melanie diejenige ist, die zur Meisterschaft will. Sie nimmt sie zu hart ran. Und Lisa fragt, ob er glaubt, dass diese Symptome psychosomatisch sind. Und er wüsste nicht, von was sonst sie kommen sollten. Sie hat Lauftraining vor der Schule, direkt nach der Schule geht's in die Turnhalle, dann hat sie Hausaufgaben und am Wochenende auch Training. Eine 14-Jährige braucht auch Freizeit, Shoppen und Kino. Und Melanie sagt, das mache ich ja auch. Also kommt auch noch dazu
Ja,
in den Terminkalender. Und Konrad meint, die Trennung von vor einem Jahr kommt auch noch belastend hinzu. Und Melanie meint, sie will nichts anderes als turnen. Und mit 25 wäre sie zu alt, also muss sie sich jetzt quälen. Das hat er nie kapiert. Und trotzdem, erwidert Konrad, rufst du mich an, wenn es ein Problem gibt. Und Hatzfeld vermutet, der Grund ist, weil, wenn sie sich der Mutter öffnet, lässt sie sie sonst nicht zur Quali. Also ein Interessenkonflikt, wenn die Mutter auch die Trainerin ist.
Ja, das, ja, sagt, oh, sorry, sag du ruhig noch.
Ja, ich wäre jetzt fortgefahren.
Okay, na, weil das finde ich an sich ganz interessant. Ich meine, wir beide als Fußballfans, auch Toni Kroos, der jetzt bei der EM wieder mit dabei ist, diese Geschichte mit dass sein Vater auch sein Trainer war und dass eigentlich bis heute irgendwie so die Beziehung, eine gute Beziehung zwischen denen verhindert oder behindert, weil, und die Frau von Toni Kroos meinte auch mal irgendwie, alles sind eigentlich herzliche Menschen, aber irgendwie haben die nie ganz diesen Draht. Und wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass der am Abend immer noch darüber geredet hat, was sie beim Fußball verbessern können. Und ist ja auch, glaube ich, gar nicht so selten. Ist ja auch meistens so, dass irgendwie einer aus der Jugendmannschaft, aus so Jugendmannschaften, dass es dann irgendein Vater oder so übernimmt. Also ich hatte das auch immer, dass wir immer Trainer hatten, wo eine Person auch, also wo der Trainer immer auch einen Sohn in der Mannschaft hatte. Und ja, der Konflikt gefällt mir eigentlich, der hier beschrieben wird.
Ich glaube, in der Beckham-Doku ist es so ähnlich, dass die ist auf, ich glaube, auf Netflix war die, dass da auch ganz viel beleuchtet wurde, dass eben der Vater David Beckham immer irgendwie gepusht hat, Profi zu werden. Und dann eben auch so die Frage ist, wenn man das nicht macht, hat man vielleicht dann mehr qualitativ gute Zeit mit seinem Kind und hat ein besseres Verhältnis, aber ein Sechsjähriger steht eben nicht 6 Uhr früh auf, um Fußball zu trainieren, sondern ja, das schaffst du halt wirklich nur, wenn du von irgendwem dazu motiviert wirst. So.
Ja, total. Ich glaube, ganz schlimm ist es, was es ja auch manchmal gibt, also worüber ich auch sehr froh bin, dass ich nie irgendwie Eltern hatte, die Lehrer waren, an der Schule, wo ich war. Also meine Eltern sind eh keine Lehrer, aber das finde ich ganz furchtbar, wenn man das irgendwie so mitbekommt.
Ja. In jedem Fall geht die Szene noch weiter, nämlich, dass in dem Hatzfeld Konrad fragt, ob sie heute Nacht bei ihm bleiben kann, also bei Konrad, und dass morgen dann eine neurologische Untersuchung ansteht und ein Augenarzttermin. Und Konrad nimmt sich einen Tag frei. Melanie erwidert, sie schafft das alleine, aber Hatzfeld sagt, irgendwas stimmt nicht und wir müssen herausfinden, was. Nimm also bitte alle Hilfe an, die du kriegen kannst. Morgen schiebe ich dich nochmal in die Röhre und es wäre doch gelacht, wenn wir nicht herausfinden, was mit dir los ist. Konrad schlägt vor, dass sie noch Pizza essen. Melanie sagt, auf keinen Fall. Konrad und Melanie gehen. Und Hatzfeld sagt zu Lisa, als sie jetzt eben alleine in der Praxis sind, so, und was machen wir jetzt noch? Pizza? Oder vielleicht doch Salat? Und Lisa meint, weder noch. Ah, dann vielleicht ein Glas Wein. Und Lisa sagt, es wird kein Revival geben. Eine interessante Formulierung, also ja, also sie gründen ihre Band nicht neu. Und Hatzfeld sagt, hast du Angst, dass was passieren könnte, wenn wir was unternehmen? Und Lisa ist einfach zu müde, sie möchte zu ihrem Mann und zu ihrer Tochter und er soll die Praxis abschließen.
Die Frage von ihm ist ja durchaus ganz geschickt, taktisch, weil sie dadurch noch mehr Position beziehen muss. Ich finde auch sein Verhalten jetzt irgendwie noch in Ordnung, weil es ist ja nicht so, dass er das Nein nicht akzeptiert, aber schon noch irgendwie versucht, dass sich da irgendwie was anbahnt, was, ja, also das fand ich jetzt nicht übergriffig.
Ja, gemeinsames Pizza-Essen ist es erstmal nicht, ne? Aber die Frage ist, ob irgendeine Intention dahinter steht.
Ja, die natürlich irgendwie schon, aber es ist ja auch erstmal niemandem verboten, jemand anderen von sich zu überzeugen.
Ja.
Nur wenn dann das Nein kommt, muss man es halt akzeptieren.
Wir sehen eine ganz kurze Szene, wie Christian zur Nacht noch eine Tablette nimmt. Wenn nicht im Ausblick ständig davon die Rede wäre, wie viele Tabletten er nimmt, dann würden wir die Szene, glaube ich, gar nicht weiter aufhalten. Aber dadurch ist man schon so ein bisschen angespitzt.
Ja.
Und am Morgen sitzt die Familie dann zusammen am Tisch. Und 38 Minuten läuft diese Folge mittlerweile, also diese Folge von Familie Dr. Kleist. Und Christian dreht sich in die Kamera um und fragt den Zuschauer, sag mal, wo ist eigentlich Clara? Clara noch nicht aufgetaucht in der Folge und wird auch nicht
auftauchen. Stimmt, stimmt.
Aber man hat sie schnell noch erwähnt, damit man eine Erklärung hat, warum sie nicht dabei ist. Also sie verpasst die Kamera immer gerade so. Paul meint, sie schläft noch, sie hat erst zur dritten. Anna hat Michaels Vertrag angeguckt und hat keine besonderen Klauseln gefunden. Das ist eigentlich ein normaler Arbeitsvertrag. Aber er hat natürlich eine Treuepflicht. Also er muss die Interessen des Arbeitgebers wahren, darf nichts tun, was dem Arbeitgeber schaden kann, wie zum Beispiel ihm Geld zu verlieren. Und Christian meint, aber das Patientenwohl steht an oberster Stelle. Michael meint, ja, soweit die Theorie, aber die Praxis sieht anders aus. Christian muss jetzt jedenfalls los und Michael fragt Anna, was kann denn passieren, wenn er sich nicht an Benders Anweisung hält? Und Anna sagt, sie ist ja keine Arbeitsrechtlerin. Also eigentlich ist ja gar nichts so richtig.
Ja, was hat sie eigentlich für einen Schwerpunkt oder für ein Profil oder für einen Fachanwalt oder was?
Also keine Medienanwältin, keine Strafanwältin, keine Arbeitsrechtlerin. Vielleicht ist sie Steuerberaterin oder so.
Also ich meine, es bleibt natürlich noch viel übrig, aber so an sich wüsste man schon mal ganz gerne, woran man bei ihr ist, wenn man ihre Kanzlei aufsucht.
Ja. Ja. Was hat sie gemacht? Sie hat für eine Baufirma gearbeitet, ne? Also für so als...
Ah, ja, stimmt.
Aber was könnte man dann sein?
Baurecht könnte das sein.
Baurecht, okay.
Ja, da gibt es auch viel in diese Richtung.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Vielleicht Baurecht.
Ja.
In jedem Fall sagt sie, es wird auf eine Abmahnung hinauslaufen und gegen keine Kündigung, auf keine Kündigung. Und gegen die Abmahnung könnte man ja noch gerichtlich vorgehen. Ist ja die Frage, ob man da recht bekommt, wenn man vom Vorgesetzten gesagt kriegt, Dienstanweisung ist Doppelpunkt, dann ist es relativ konkret und dann genau das Gegenteil macht.
Ja gut, wenn die Dienstanweisung halt rechtswidrig war, ne?
Okay.
Christian hat hier aber, finde ich, aus meiner Sicht einen besonderen Auftritt, weil er, das mag ich immer ganz besonders, wenn Leute bei einer Diskussion befragt werden, sich dazusetzen, eine Sache sagen, dass die Sache ganz einfach aussieht und dann sagt jemand, ja, das ist ja genau das Problem jetzt hier zwischen Theorie und Praxis oder dann, ja, ich muss jetzt auch weiter. So, also irgendwie so dieses, da hat sich doch jetzt, also warum sagt er, ja, Anna kann sich ja mal den Vertrag angucken, wenn er sich da beim Frühstück dazusetzt und dann einfach seinen Satz sagt, dass die Sache ja eigentlich ganz klar ist.
Ja, war ja vorhin auch so in der anderen Szene von wegen, ist ja ganz klar, wir machen das einfach hier.
Genau, also er hat ja eine ganz eindeutige Meinung und sieht, also ich glaube, vielleicht, du hattest recht in der letzten Folge, man würde lieber zu Christian als Patient gehen. Als Anwalt stelle ich mir Christian furchtbar vor, weil ich glaube, dass der nur sagen würde, wovon er selber überzeugt ist und dann ist er immer der Meinung, dass andere sich hinterm Recht verstecken. Und so, also ich glaube, dafür ist er nun wahrlich nicht gemacht.
Ja.
Und eine Sache wollte ich noch hinzufügen. Habe ich vergessen, ja.
Okay. In jedem Fall dankt Michael und geht. Dann sehen wir ganz kurz eine Szene wie Hatzfeld, weil ein weiteres Mal Melanie untersucht in der Röhre, wie er sagt. Und dann trifft Michael auf dem Flur Frau Fischer, die bereits in ihrem Bett liegt, also es ist direkt vor der OP, und meint zu ihr, in einer Stunde ist alles vorbei. Frau Fischer sagt, na hoffentlich nicht. Und Michael meint, ich rede von den Herzproblemen. Es kommt dann allerdings Professor Bender angeschnaubt und fragt Michael, ob er weiß, was er tut. Und Michael meint, selbstverständlich, und ich hoffe, dass Sie es auch wissen. Und Bender sagt, das wird ein Nachspiel haben. Dann sind wir mit Christian bei Lisa und Dr. Hatzfeld. Also irgendwie sitzen die drei zusammen und überlegen, was jetzt die Diagnose sein könnte. Aber sie haben nicht so richtig eine. Die Augenuntersuchung und die neurologische Untersuchung ist ohne Befund. Das MRT-Ergebnis hat Läsionen in der weißen Substanz gezeigt, aber Hatzfeld glaubt, das ist ein Überbleibsel des pfeifferschen Drüsenfiebers. Das wäre nämlich typisch für diesen Infekt oder nach einer Impfung. Borreliose wäre möglich, aber sie haben keine Antikörper gefunden und auch keine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen. Und Christian schlägt vor oder hat eine Eingebung, was wäre denn mit MS, Multiple Sklerose? Und Lisa meint, in diesem Alter wäre das sehr ungewöhnlich, nur 5% der Fälle sind in diesem Alter. Aber Hatzfeld meint, es würde passen. Christian ruft Nora an, Melanie wieder reinzuschicken. Dann sehen wir eine Collage, wie Melanie weitere Tests macht, unter anderem auch eine Rückenmarkpunktion. Und dann sind wir erstmal auf dem Schulhof und der Junge spielt das Spiel auf dem Handy und sagt seiner Gruppe, das hat er sich aus dem Netz gezogen. Was ist denn nur passiert? Was ist denn nur passiert? Die Sprache war doch so gut in den ersten Folgen. Ich bin aus dem Netz gezogen.
Dann fehlt nur noch, irgendwann habe ich, glaube ich, sogar genau diese Formulierung meinem Freund geschickt und er schrieb, oh, aus dem Cyberspace, aufregend. Das hätte jetzt noch gefehlt. ja.
Das ist echt schade.
Ja, das stimmt.
Naja, ein anderer
Junge. Man tut mir leid.
Ja, man tut mir leid. Anderer Junge kommentiert, bei ihm geht das nicht mit diesem Spiel. Und der erste Junge meint, man muss nur die richtigen Leute kennen und deutet auf Paul, der dazukommt und meint, das war alles halb so wild und hat ein paar IT-Begriffe hier. Und deswegen wird er jetzt der persönliche IT-Berater von diesem Jungen, der sich Sachen aus dem Netz zieht.
Naja,
mit seinem Klapprechner.
Genau. Man muss halt dazu noch sagen, dass Paul eine Erklärung abgibt, wie einfach das war und da schon ein paar Fremdbegriffe, ja, ein paar Fachbegriffe einfließen lässt, wo ich an seiner Stelle aber auch sehr vorsichtig wäre. Also ich sag mal so, wenn Leute was nicht hinbekommen, wäre ich immer sehr vorsichtig mit, das war ganz einfach.
Mm.
Genauso wie es ja auch der alte Handwerkersatz ist oder auch ja, egal was ist für ein, wenn du sagst, kann da mal jemand bei mir das und das machen, oh nein, nicht ausgerechnet das, da muss man die ganze Leiste und so weiter, dann weißt du, so erzählen, damit du auch später besser dastehst, wenn du es geklappt hast und wenn es geklappt hat und die Erwartungen erstmal runterziehen. Also Paul verhält sich in dem Fall, ist ja alles nicht so schlimm, er ist jugendlich und alles gar kein, er ist in einer schwierigen Situation, aber der Satz ist gefährlich.
Der kann auch hinten losgehen, ja.
Genau.
Wäre natürlich auch interessant, ob das jetzt hier, ich habe keine Ahnung von Informatik, aber ob das jetzt tatsächlich Dinge waren, die irgendeinen Sinn ergeben. Also,
ja, können ja. Wir aber auch nicht, keine Ahnung, ja. Habe ich auch nicht, ich habe ja. Auch mir das zweimal angehört, aber ist auf jeden Fall nicht so, dass es so Begriffe sind, die jetzt ganz klassisch sind.
Ja.
Ja. Naja, dann, einer von uns hat ja Informatik-Leistungskurs.
Autsch. Jetzt geht's noch mal weit unter die Höhe.
Entschuldigung, so sollte das jetzt nicht.
Christian ist mit Melanie und den Eltern zusammen und Christian sagt, sie sind sich noch nicht ganz sicher, was die Diagnose angeht. Und Melanie sagt, verkünden Sie doch einfach das Todesurteil. Und Christian vermutet, dass sie MS hat. Melanie fragt, was das ist. Christian antwortet, das ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie schädigt die Hüllschichten der Nerven, so ähnlich wie bei einem Stromkabel, wo die Isolierung fehlt. Nicht die Illusion fehlt, sondern die Isolierung fehlt. Und sie ist leider nicht vollständig heilbar. Und Melanie fragt, ob das jetzt das Ende meiner Karriere als Tonerin ist. Und Christian befürchtet, ja, wenn sich der Verdacht bestätigt, dann haben wir immerhin die Krankheit frühzeitig erkannt, dann könnten wir sie so weit verzögern, dass du ein normales Leben führen kannst. Nur, sagt Melanie, ohne Spitzensport. Ja, so ist es. Und eigentlich, sie hat hier keinen Text, aber die Mutter Martina, die sitzt so im Hintergrund in der Einstellung und die scheint eigentlich enttäuschter zu sein als Melanie selbst hier. Was so ein bisschen eine verlorene Gelegenheit bietet, zu zeigen, dass diese Mutter halt einfach irgendwie auch scheinlich, also anscheinend diese Karriere der Tochter pushen will, weil ihre eigene vorbei ist. So. Also irgendwie scheint da sowas mitzuschwingen, aber es wird nie so ganz offen ausgesprochen.
Ja, stimmt. Ich möchte übrigens eine Sache, ich mache sie mal in einen Aktivsatz, damit du sie vielleicht noch einschneiden kannst. Ist lustig, dass derjenige das mit dem Informatik-Leistungskurs erwähnt, der selber so oft bei Jura sagt, ah, so genau weiß ich es auch nicht, obwohl ich das jahrelang studiert habe. Aber noch zu dieser Szene. Also die Szene hat mich berührt, insofern, weil es ja wirklich eigentlich immer gut ausgeht bei Familie Dr. Kleist, in dem Fall aber nicht.
Mhm.
Weil das wirklich ein Drama ist. Ich finde auch die, also genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, diese Konstellation, was heißt das eigentlich auch für die Eltern, wenn der Traum platzt, inwieweit lebt man wirklich den Traum für das Kind oder eigentlich auch noch für sich selber, fand ich gut. Und es hat mich deswegen, kann ich ja erzählen, also als ich 19 war, das war ganz kurz nach unserem Abi, da bin ich mal so, hatte ich so tagelang so Schwindelgefühl und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat die Ärztin ein paar Untersuchungen so ein bisschen gemacht und sagte dann beim Rausgehen, na hoffentlich ist es nicht MS. Und das hat mich
halt, noch hören dann in dem Moment.
Ja, ganz genau. Und das hat mich dann total beschäftigt. Und natürlich habe ich dann, was man ja das Schlimmste ist, dann waren dann so die ganzen Symptome und was das alles bedeutet und sowas. Und irgendwie merke ich aber, da muss irgendwie sowas mitgeschwungen, also so heftig noch gewirkt haben, sozusagen, dass ich das bis heute merke, dass wenn ich das höre, dass ich so denke, aber krass, ey, es kann immer dazu, es kann dazu kommen. Und ja, in dem Fall ist es auch wirklich ja, die Diagnose. Also, das fand ich eine dramaturgisch, filmtechnisch gute Szene und für mich jetzt privat berührend.
Was auf jeden Fall ganz zutreffend ist und was ich auch schön fand, war, dass eben Christian sagt, dass die Krankheit früher erkannt wurde und dass sie ein normales Leben führen kann, wenn sie es jetzt mit richtigen Medikamenten macht. Das ist ja wirklich so. Also kenne ich jetzt auch mehrere Personen in meinem Umfeld, die da wirklich mehr oder weniger nicht unberührt sind, aber denen man es jetzt nicht anmerkt. Also wo das auch jetzt nicht jeden Tag ein Thema ist. Also fast ähnlich wie Diabetes oder so. Frau Fischer hat die OP auch gut überstanden, es geht ihr gut. Michael meint, alle Parameter sind im Normbereich. Und eine Schwester sagt, Frau Fischer spielt schon wieder Rommi mit der halben Station. Und Frau Fischer ist beleidigt und sagt, ich spiele doch nicht Rommi, ich gewinne im Rommi mit der halben Station. Und Michael dreht sich in die Kamera und sagt, lang lebe das Katheterverfahren. Und geht raus und kriegt von der Schwester dann einen Brief aus der Hauspost und öffnet ihn. Und der Brief enthält eine Abmahnung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot. Ich glaube, wenn ich richtig liege, hast du mir vor 2 Tagen diesen Brief als WhatsApp geschickt und hast dazu was zu sagen.
Genau. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe so ein bisschen Angst, den Laptop. Hast du die jetzt Foto vorliegen, weil mein Akku ausgegangen ist?
Ja.
Oder ich kann es auch auf dem Laptop, kann ich es eigentlich auch.
Also ich kann dir mal vorlesen. Ja. Überschrift ist Abmahnung wegen Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot. Sehr geehrter Herr Dr. Michael Sandmann-Kleist. Hiermit sprechen wir aufgrund eines am Arbeitsplatz geschehenen Verstoßes eine Abmahnung aus. Der Grund hierfür ist der Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot im Falle der Herzpatientin Elfriede Fischer. Daher müssen Sie mit weiteren arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zum Ausspruch einer ordentlichen Kündigung rechnen.
Genau. Und der letzte Satz ist unlogisch. Also weil das, da fehlt nämlich ein entscheidender Teil, bei weiteren Zuwiderhandlungen. Und das ist der Teil ist wichtig, weil sonst könnte ja einen Tag später die Kündigung, wir haben es uns jetzt nochmal überlegt und es führt jetzt sogar zur Kündigung. So, also das ist halt so, wir nehmen ja die Briefe genau unter die Lupe da, und ja. Der Satz ist, dieser Brief ist halt auch unlogisch, weil es muss kommen, das war jetzt Schritt 1 und Schritt 2 ist dann eventuell die Kündigung, aber es kann nicht einfach sein, dass eine Handlung zu mehreren Maßnahmen führt, die einfach dann nach Lust und Laune...
Genau, die Abmahnung ist im Grunde jetzt so formuliert, wir überlegen uns gerade was, was wir machen. Sie müssen damit rechnen, dass sie arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
Genau, man müsste sich mal einen Schiedsrichter vorstellen, der nach einem Foul zum Spieler geht, ihn ermahnt, nochmal mit seinen Assistenten redet und sagt, das kann, oder dem Spieler noch nach der Mahnung sagt, das kann übrigens jetzt gleich noch eine gelbe Karte geben. Oder es ist weiß. Ist auch unlogisch. Entweder es gibt gelb oder die Ermahnung, aber nicht beides.
Ja. Sehr schön. Ja, ich finde es schon immer gut, diese Sachen unter die Lupe zu nehmen. Lisa und Hatzfeld spazieren durch die Stadt. Ich glaube, das ist die letzte Szene. Genau, die letzte Szene der Folge. Lisa und Hatzfeld spazieren durch die Stadt. Lisa meint, es ist das arme Mädchen. Es muss sich so früh von ihrem Lebenstraum verabschieden. Ja, grammatikalisch muss man wahrscheinlich eher sagen, von seinem Lebenstraum. Es ist ja das Mädchen. Okay. Wie auch immer, Hatzfeld sagt, das müssen viele. Je früher man lernt, damit umzugehen, umso besser. Er musste es selbst viel zu früh lernen. Aber was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. Und Lisa meint, dieser Satz ist Schwachsinn. Und Hatzfeld sagt, naja, nicht immer. Melanie ist stark, sie ist weit in ihrer Entwicklung und sie weiß, was sie will. Sie wird sich was anderes suchen. Was soll man sonst machen? Und Lisa fragt, so wie du? Also, so wie du dir was anderes gesucht hast? Und sie gehen wortlos weiter. Und an einer anderen Stelle auf der Straße ist Anna am Handy, wahrscheinlich mit Christian, und erzählt, die Verhandlung fängt gleich an. Ihr Mandant geht zum Anti-Aggressionstraining und zu den Ausstiegshelfern. Die ersten Termine stehen schon. Das wollte sie ihm noch schnell sagen. Und dann sieht sie Timotheus von Hatzfeld und Lisa, wie sie sich wahrscheinlich zum Abschied so seitlich die Hand geben, also kurz so die zärtliche Handgeste machen und sich verabschieden. Und während sie das sieht, sehen wir den Abspann.
Das ist ja nochmal ein bisschen Drama am Ende. Ja. Also da muss man natürlich erstmal der Anwältin Anna ein Kompliment machen, weil dass sie jemandem, der dass sie den zu diesem Aussteigerprogramm motiviert bekommt, ist jetzt nicht ganz ohne. Da hat sie dann doch noch eine Kleist-typische positive Wendung hinbekommen. Aber ich finde gerade die letzte Szene mit dem Ausblick, was jetzt passieren wird, würde mich nochmal interessieren, wie siehst du die Figur Anna? Also auch in diesem gesamten, ich finde, also du hast ja auch mal zum Beispiel Michael kritisch gesehen und hast dann ja gesagt, er soll wahrscheinlich als so dieser coole junge Arzt irgendwie sowas eingeführt werden und so. Also hast du es ein bisschen ausführlicher gesagt. Und wie siehst du jetzt, was für eine Funktion hat Anna? Ist die eine Sympathieträgerin oder nicht? Oder? Und wie glaubst du, wird sie sich jetzt verhalten? Das ist die zweite Frage.
Das ist ja natürlich die große Frage. Also in dieser Story ist, glaube ich, die große Story ihr persönliches Dilemma. Ich glaube, es gab da auch mal eine andere Folge, wo Inge irgendwie aus Versehen irgendwas mitgehört hatte, als es um diese Sache ging mit Michael, mit Marlene und Christian, wo sie sich irgendwie gegenseitig betrogen hatten. Und Inge hatte irgendein Gespräch mit angehört und hat dann Johannes davon erzählt und sie wussten nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen und so. Und das ist natürlich schon ganz interessant. Also wie ich vorhin sagte, Anna steht so ein bisschen vor der Entscheidung, ob sie jetzt die Pferde scheu macht und in der Familie irgendwelche Gerüchte streut oder ob sie das ignoriert, womit sie aber eventuell was ignoriert, was ihr dann wieder zum Vorwurf gemacht werden könnte, weil Michael sagt, du hast es gesehen und hast mir nichts gesagt. So. Und das ist natürlich schon irgendwie eine Lose-Lose-Situation für sie. Ist jetzt auch relativ losgelöst von ihr als Figur, finde ich. Also wenn diese Figur jetzt nicht Anna wäre, sondern Inge oder so, wäre das ja der gleiche Konflikt.
Ja.
Also den finde ich schon ganz interessant und ich hoffe, die werden das nicht einfach überspringen. Also nicht so wie bei, ob Clara schwanger ist, dann in der nächsten Folge sagen, na, Anna hat mir erzählt oder so, sondern einfach mal zeigen, bitte. Ich will das sehen. Und ob Anna sympathisch ist, also Anna hat mich jetzt bisher nicht groß gestört, außer wenn sie irgendwie juristisch irgendwelchen Unsinn gemacht hat. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass man irgendwie juristisch nicht ganz wasserfest zu sein scheint in der Serie. Von daher, also gegen Anna habe ich nichts als Figur.
Ja. Ja, ich finde aber, dass sozusagen, also ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe nichts gegen sie, aber ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, hat sie jetzt eine wirkliche Bindung zu den Kindern? Kann man irgendwie, also weiß nicht, so die einzige Szene, glaube ich, also gut, sie hatte ein bisschen mit Clara zu tun, mit dieser Frage nach der, mit dieser Frage nach der Band. Aber sonst ist sie, finde ich, auch eher, also ich kann mich nur an diese Szene erinnern, wo sie zu Clara dann so sagt, hier den Joghurt, bringst du hier bitte den Müll raus und den Joghurt hier, bevor der schimmelt, dann einfach essen. Es kostet alles Geld und sowas. Und da wirkte sie so ein bisschen wie diese mürrische Stiefmutter. Mhm. Also, dass sie jetzt in dem Sinne Marlene ersetzt, sehe ich
stimmt, nicht. Stimmt, mit Paul hat sie eigentlich auch kein Verhältnis so richtig, ne?
Genau, also da geht es morgens eher so um Schulbote, aber das, also es ist auch nicht so, dass sie zum Beispiel, hätte ja eine spannende Rolle sein können, dass, also wo dann rauskommt, dass Paul in der Schule geärgert wird, dass sie dann halt irgendwie sagt, du, ich bin irgendwie eine Kämpferin und vielleicht habe ich Zugang zu ihm oder irgendwie sowas. Vielleicht ist es sogar ein bisschen leichter, sich mir zu öffnen als dem eigenen biologischen Vater. So. Und kann ja alles sein, aber da erleben wir nichts davon in diese Richtung. Deswegen finde ich, Anna ist so ganz warm ist das aus meiner Sicht nicht. So, aber warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Hier in dieser Szene bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe es auch lustigerweise, das finde ich sehr cool, ich habe es überhaupt nicht im Kopf, ob sie es sagt oder nicht. Okay. Deswegen, ich weiß überhaupt nicht, wie sich das jetzt weiter erklärt. Mein Verdacht ist, sie macht es zum Thema einfach auch aus dramaturgischen Gründen. Ich glaube, dass sie es mit Christian irgendwie bespricht. Das ist mein Tipp.
Hat sich ja auch schon angedeutet in der Szene, genau, als sie aus dem Restaurant geflogen sind, ja. Also mal so als Fazit der Episode, also generell fällt es mir immer schwerer, die Episoden so einzeln zu bewerten, weil es ja wirklich immer voranschreitet. Also selbst die Gaststory hier Melanie, war ja sozusagen eine Fortsetzung der Story von letzter Woche, als Michael die Entscheidung getroffen hat, diese OP oder was auch immer das damals war, nicht zu machen, weil das nicht wirtschaftlich wäre. Und das ist ja im Grunde die Fortsetzung jetzt Teil 2, er hat daraus gelernt und trifft jetzt die Entscheidung, aber muss jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen tragen. Dennoch, also auf jeden Fall sehr toll fand ich diese Szene mit Christian und Peewee, dass er endlich diese Standpauke kriegt, dass Peewee endlich mal so ein bisschen der Kopf gewaschen wird. Im besten Fall ist es ja auch was, wo Peewee dran wachsen kann, also auch als Figur. So, Deswegen halt, das ist jetzt nicht einfach nur sinnlos draufhauen, wie es Christian ja auch schon gemacht hat, sondern die Sachen, die er ihm vorwirft, sind ja schon handfest. Und das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, war die Story mit der MS. Also man würde ja vielleicht denken, so wie deine Ärztin, da kommt man als erstes drauf auf so eine bekannte
Ja,
Krankheit.
stimmt.
Und schien jetzt nur deshalb irgendwie nicht so naheliegend zu sein für die Ärzte, weil sie noch so jung ist. Aber sonst haben sie da ja ganz schön viel abgeklappert, bevor sie dann auf MS kommen. So. Ja.
Stimmt.
Und wie gesagt, ein
Ja.
bisschen zu kurz kam mir der Aspekt, dass die Mutter die Tochter unter Druck setzt, um dass sie in ihre eigenen Fußstapfen tritt. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchten können und dafür vielleicht die Szenen weglassen, wo Paul irgendwelche Handys hackt.
Ja, stimmt. Aber insgesamt geht es mir so, dass mir diese Folge gut gefallen hat, weil wir bei Anna dieses Dilemma haben mit diesem Erzählen. Ich finde ja auch eigentlich ganz schön diesen Gegensatz, dass man so eine ganz junge Patientin hat, die aber total am Kämpfen ist. Also das ist so diese Darstellung des Alters. Also man könnte ja denken, so junger, freier Mensch und diese Klischeedarstellung sozusagen. Und wie sehr dieses Alter aber auch mit einem gewissen Druck verbunden ist, was noch zu werden und sowas. Und dann die ältere Patientin, Frau Fischer ist richtig, ne? Die sich darüber freut, dass sie einfach noch beim Rommi gewinnt und sowas. Also sozusagen, da haben wir eigentlich einen ganz schönen Gegensatz. Du hast recht, man hätte die Story mit der ambitionierten Mutter noch mehr auserzählen können. Ich finde aber gut, dass sie auf jeden Fall irgendwie angerissen wurde. Ich fand es auch schauspielerisch gut, muss ich sagen. Und was mir wirklich gefallen hat an der Folge war die Geschichte von Hatzfeld. Also hab ich ja schon angekündigt, manche Sachen, die ich an ihm zu kritisieren habe, in der Art, wie er dargestellt wird. Und manche Sachen finde ich aber auch gut. Und hier finde ich es gut. Also sowohl diese Ambivalenz gegenüber Lisa, dass er das dann doch irgendwie will und aber sich nicht oder ihr gegenüber nicht eingesteht. Und aber auch dieses, man erfährt, ich finde, mag das, dass er eigentlich arrogant ist, aber gegenüber den Patienten manchmal total fürsorglich. Das ist ein Phänomen, was an sich widersprüchlich wirkt, aber das auch nicht ist. Also da kenne ich auch echt Leute, die total gut und empathisch in ihren Job sind und ihren Job gut machen, gibt es auch bei Ärzten manchmal, aber innerhalb auch ihres eigenen Hauses dann total anstrengend sind. So, genauso wie es, ich meine, du kommst aus der Synchronbranche. Es gibt einfach Leute, die erzählen tollste Liebesgeschichten in Filmen und behandeln die anderen am Set wie den letzten Dreck. So, und
Ja, soll ich ein paar aufzählen?
nenne bitte Namen und jetzt kommt so 20 Minuten so ein Piepen. So, und das finde ich irgendwie, das hat mir ganz gut gefallen. Und das mit am Ende, dass er sozusagen sich mit der identifiziert hat, mit einer Person, das ist auch so ein Ausblick, wir erzählen sozusagen, die Figur Hatzfeld wird jetzt langsam aufgerollt, hat man da das Gefühl. Was hat ihn eigentlich in seiner Kindheit so beschäftigt und sowas? Oder was wollte er mal werden? Das finde ich gut, das hat mir gefallen. Von daher insgesamt, es war keine Folge, die mir emotional so richtig zugesagt hat, aber an sich finde ich die handwerklich ganz gut gemacht.
Stimmt, das wäre noch interessant zu erfahren, was Hatzfeld aufgeben musste früh.
Wird auch noch kommen, wird
Okay.
noch, also wie er rollt, da wird noch, das kommt
Ja, sehr schön.
noch.
Was kommt auch noch in dieser Folge?
Der Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Palim Palim.
Wir haben ja nie eine feste Reihenfolge, wer da startet. Mir ist es egal.
Fang du doch an.
Okay. Bei mir ist es auch nicht so spektakulär. Bei mir geht er an Anna.
Okay.
Und zwar möchte ich damit auch die Chance nutzen, ihr nochmal im Nachhinein sozusagen eine Watschen zu verpassen für eine Szene aus der letzten Folge. Ihr Verhalten, was das Eingießen von Getränken angeht, missfällt mir.
Okay.
Christian, also sie kriegt den jetzt in diesem Fall dafür, dass sie nach Hause kommt und nicht akzeptiert, dass Christian einfach Feierabend haben will und sagt, ich hatte eine
Ah.
anstrengende Nachtschicht. Ich finde das total doof, wenn Leute jemanden, der müde ist, überreden wollen. Vor allem, also sie kann ja sagen, du, können wir noch ganz kurz was besprechen, ich muss mal kurz was loswerden. So, oder man macht es halt wirklich am nächsten Morgen, weil ich fand das, was sie jetzt gesagt hat, gut, ja, okay, kann man schon nochmal, vielleicht, wenn einen das beschäftigt, ja. Aber dieses, ich gieße dir noch extra ein Glas Rotwein ein und mach damit klar, das wird jetzt ein Abend, der auf jeden Fall noch so zwischen 30 und 60 Minuten mindestens dauert. Also man will den jetzt nicht wegexen und dann los. Also er hätte jetzt natürlich auch gluck, gluck, gluck machen können und dann
Genau,
wäre so nach dem Kuchen.
Herrwattfandel.
Ja, genau. wäre er so nach oben gegangen. Natürlich nicht der reale Herbert Fandl, sondern der unseren
ausgedacht.
In einer ausgedachten Geschichte. Aber in Kombination damit fand ich schon, das habe ich letzte Woche nämlich vergessen zu erwähnen, Christian gießt, fragt, was bei ihr los ist, und sie sagt, ja, der neue Fall, da hat sie wahnsinnig viel zu tun. Er gießt Kaffee ein und dann sagt sie, und deswegen reicht es auch noch nicht mal heute Morgen für einen Kaffee, und geht los, nachdem er eingegossen hat. Das ist, glaube ich, ein Marathon, mache ich auch mal demnächst bei dir, dass du mir Essen servierst und ich dann sage, du, im Moment ist so viel zu tun, so viel, dass ich noch nicht mehr essen kann, und gehe. Also da kannst du auch sofort sagen, stopp, warte mal kurz, bitte nicht, ich muss wirklich jetzt direkt los. Genau, also Anna, wenn Anna eingießt oder wenn jemand Getränke eingießt, ist Anna kritisch zu betrachten. Und deswegen, Dahlmann, ja.
Da ist natürlich auch noch eine Komponente drin, von wegen, jemand kommt nach Hause, will keinen Alkohol trinken und dann so, doch, hier, ich gieße dir was ein. Diese Alkoholkomponente ist daher auch noch irgendwie drin.
Total, ja.
Mein Dahlmann geht, mal gucken, ob vielleicht für ein letztes Mal in dieser Storyline, an Peewee. Und es ist auch wieder ein Dahlmann, der ein bisschen mit der Musik zusammenhängt. Aber der Kontrast, mit der direkt am Anfang aus der stressigen Praxis, also Nora ist dauerhaft am Telefon, um irgendwie Termine für ihn abzusagen, dann sind aber doch einige Patienten gekommen, aber Peewee ist nicht da und Anke steht ratlos dabei und so. Und dann dieser Kontrast aus dieser stressigen Praxis mit dem Schnitt auf Peewee, der ganz gemütlich am Wandern ist, während dabei so harmonische Musik gespielt wird, so. Das lässt ihn schon extrem egoistisch erscheinen. Also, eine Erklärung ist ja später, er brauchte mal Zeit zum Nachdenken. Aber, wenn Michael für das, was er gemacht hat, eine Abmahnung verdient, dann auf jeden Fall Peewee für in der Natur rumschlendern, weil er irgendwie mit seiner Freundin Unstimmigkeiten hatte. Und von mir kriegt er die Abmahnung in Form des Sushi-Lushi-Dahlmann.
Ja, mal gucken. Vielleicht ist ja wirklich demnächst kein Platz mehr in der Praxis für ihn. Ja, also und vor allem auch wirklich mit dieser, also ich kann ihm nur zu beipflichten. Und wie gesagt, seine Gedanken haben ja zu nichts geführt.
Die Musik ist halt auch wirklich entscheidend, weil wenn er da einfach nur so läuft, dann ist es was anderes. Aber mit der Musik ist es halt so wirklich, das wird so harmonisch gezeigt, dass man fast den Eindruck gewinnen könnte, der Macher würde mir sagen wollen, so muss man es machen, um die Seele baumeln zu lassen oder so. Also irgendwie, die Musik stört mich auch an der Stelle. Aber dennoch ist ja die Figur der treibende Motor dieser ganzen Story. Von daher ist Peewee schon derjenige, der den Dahlmann kriegt und nicht derjenige, der die Musik ausgewählt hat.
Ja, und das ist ja eine Untermalung dessen, wie sein Leben sozusagen dann für ihn gerade wirkt. Deswegen ist sozusagen ihm die Musik dann zuzurechnen.
Genau.
Der Figur. Ja, okay, finde ich gut. Also kann ich was mit anfangen.
Damit gehen wir mal kurz in den Statistikbereich. Anna Schöller ist bei dir zum vierten Mal die Dahlmann.
Auch keine schlechte Quote, muss man sagen. Sie hatte nicht so lange dabei.
Hat damit rausgeglichen mit Marlene und hat demnächst dann eventuell, wenn es so weitergeht, Lisa vor sich mit 5, Johannes mit 6, Bernd Spengler mit 7 und Christian Kleist ist weit entrückt mit 17. bei mir kriegt ihn Peewee, jetzt muss ich mal schnell schauen, wo ist denn der Herr? Hier. Peewee hat ihn zum dritten Mal von mir, hat damit sowohl mit seiner Schwester Lisa als auch mit seinem Schwager Michael ausgeglichen. Und vor ihm ist noch Bernd mit 4, Inge mit 5 und Christian mit 16.
Ja, Christian, ja. Mal gucken, ob Christian noch irgendwie eingeholt wird.
Ja. Nächste Woche gibt es dazu wieder die Gelegenheit mit der Folge 8 der 6. Staffel Fremdkörper. Margarete Kuske kommt mit rätselhaften Atem- und Herzbeschwerden in die Praxis. Bald wird sie zum akuten Notfall und zwingt das Ärzteteam zu einem riskanten Eingriff. Christians nächtliche Einsätze als Notarzt bis 22.15 Uhr führen ihn zunehmend an seine körperlichen Grenzen. Nora fallen die fehlenden Medikamentenbestände auf, die ihn in Erklärungsnot bringen. Also, das wird jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt, dass Christians nächtliche Einsätze als Notarzt ihn an seine körperlichen Grenzen führen. Bisher haben wir davon wenig gesehen.
Ja, ich fand, er war schon jetzt bei diesem Gespräch mit Anna war er schon sehr schlapp.
Also ja, das stimmt.
Wirkt er schon fertig. Aber er war auf jeden Fall am nächsten Tag auch wieder bereit wie sonst was. Ne? Ja. Also das ist klar. Ja.
Und die Medikamentenstory ist bisher auch, scheint, also wenn man nur die Aussichten lesen würde, dann würde man denken, das ist eine Story, die über Wochen angedeutet wird. Es waren, glaube ich, bisher 2 Szenen, wo er 2-mal eine Tablette genommen hat irgendwie und nicht jetzt so mit zitternden Händen oder so, sondern völlig beiläufig. Also ist natürlich auch cool, subtil, aber es wird fast ein bisschen ruiniert von dieser Voraussicht. Denn ich glaube, das würde noch mehr Wirkung entfalten, wenn man nicht ständig darüber reden würde, wie viele Tabletten er nimmt. Immer mit dem Vorwissen, dass das passieren wird. Aber sonst wäre mir das wahrscheinlich nie aufgefallen.
Ja, stimmt. Da in dem Fall geht fast ein Dahlmann an die Vorschau. Aber jetzt haben wir zumindest mal die Aussicht, wenn er damit konfrontiert wird durch Nora, dass es irgendwie ein Thema wird.
Ja.
Und nicht einfach immer nur die Nebenhandlung ist. Wer weiß, vielleicht bleibt es aber auch, sagt er dann einfach nur, ach so, ja, habe ich was vergessen einzutragen und die nächsten 60 Folgen hat er
Ah,
Tablettenprobleme.
weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich auch an Noras Vorgängerin Nina in Staffel 1, die doch mal irgendwie so Schmerzmittel geklaut hat aus dem Schrank, womit sie dann, glaube ich, den Schwerkranken irgendwie zum Selbstmord verhelfen wollte oder so. Und Christian war so ganz, ja, ich weiß gar nicht mehr, der hat irgendwie gesagt, das könnte das Ende ihrer Karriere bedeuten und so.
Oh, okay. Also ein Thema, das wir schon mal hatten.
Ja, also im entfernten, ganz entfernten Sinne, ja.
Okay. Na, dann warten wir mal ab, was kommt. Ich bin gespannt. Also ich bin vor allem
Ja.
gespannt auf diese Anna-Geschichte, muss ich sagen, auf die,
Ja.
was wird da jetzt? Weil vielleicht ist es ja auch so, ich meine, es ist ja auch blöd, wenn sie geht fremd, beendet das Ganze und danach wird es noch zum Thema. Also wenn sie, wenn jetzt Christian die beiden in der Praxis erwischt hätte, wäre es was anderes als sozusagen sie, obwohl sie schon eine Ansage gemacht hat. Aber warten wir es ab. Ich freue mich
Okay.
darauf, das mit dir zu besprechen. Ja?
Nächste Woche wissen wir dann auch, wer die beiden Finalisten der Europameisterschaft sind
Oh
und ob wir
ja,
darüber dann
stimmt.
sprechen. Wir werden wir sehen. Und ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, wie lang wir sind, aber ich glaube, wir sind wieder in unserer
In
üblichen
unserem
Länge.
3-Stunden-Raum. Mal gucken. Also, wenn es am Anfang eine Dreiviertelstunde war, jetzt 1 Stunde 45, kann man sich ausrechnen, wie es bei Folge 130 aussieht.
3 Stunden 15 Minuten.
Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, hört die Folge gerne nochmal, wenn es euch zu kurz war. Und genau, Martin, dir auch viel Spaß beim Weiterspieleschauen,
Danke.
genauso wie allen anderen auch. Und bis nächste Woche Donnerstag.
Bis dann.
Tschüss.